Während Thomas in einer Jugendbandendimension verschollen ist, unternehmen Jan und Stefan einen Ausflug zur Jahrtausendwende. Denn sie sind die Silbervögel und das ist die neue Dimension. Bei ihrem Ausflug geraten Jan und Stefan in ein schwarzes Loch. Werden sie ihren Weg wieder zurückfinden? Oder bleiben sie Gefangene im Schloss des Schreckens?
Ja, meine lieben Freunde, hier sind die Silbervögel. Der Thomas ist jetzt leider verschwunden und ich bin jetzt in einer neuen Dimension gelandet. Aber ich bin zum Glück nicht alleine, denn ich habe hier neben mir den Jan. Hallo Jan.
Hallo. Schön hier zu sein, Stefan. Hi.
Ja, das freut mich. Da bin ich wenigstens nicht so alleine, wenn ich in der neuen Dimension unterwegs bin. Und ja, der Name ist Programm. Heute sprechen wir über die neue Dimension. Vielleicht, bevor wir anfangen, Jan, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du zu Jan?
Ja, so ein kleines bisschen. Ich war ja auch schon mal Gast vorher bei der Classic. Und jetzt hatten wir einfach gesagt, wir konnten es ja nicht abwarten, Stefan und ich, auch hier jetzt so ein kleines Spin-off zu machen mit der neuen Dimension. Und ja, das ist sehr interessant jetzt auch parallel zu den Klassikfolgen, weil da sind ja auch so ein paar Unterschiede und da kommen wir noch drauf, vor allen Dingen jetzt in dieser ersten Folge. Ja, und was ich schon damals als Gast im Silbervogel-Podcast gesagt habe, ich bin zu Jantenna gekommen, da war ich noch in der Grundschule. Da hat man halt diese coolen Hörspiele mit den coolen Covern gesehen. Ich sag nur hier 3 Fragezeichen und so. Und dann eben Jan Tenner. Die erste Folge habe ich auch nur bekommen, weil der auch Jan heißt, O-Ton meines Vaters. Und dann habe ich in einem Jahr mir alle Kassetten zusammengesucht, teilweise aufgenommen von einem Kumpel. Ich wollte die einfach dann komplett haben. Und ja, das war, ja, wie sagt man das? Das war eine sehr formative Erfahrung für mich. Ich habe die natürlich sehr, sehr geliebt. Und freue mich, dass es doch noch ein paar Fans gibt, mit denen man dann ein bisschen abnerden kann. Naja, und das war interessant. Als dann die neue Dimension rauskam, war es gar nicht so lange her, dass ich, wie so viele, die alten Hörspielkassetten wieder vorgekramt habe und wieder ein bisschen mehr gehört habe, ein bisschen Nostalgie geschwelgt. Und das war auch die Zeit, wo ich gerade angefangen habe zu studieren. Und da bin ich im Internet auf Mimo der Recher dann irgendwie gestoßen. Irgendwelche Jantenna-Foren, wo man so wilde Fan-Theorien unterbringen kann. Nicht, Stefan?
Ja, oder auch ganze Fan-Hörspielskripte vorfinden kann, ja.
Ja. Wahrscheinlich warst du da auch schon auf diesen Foren da Anfang der 2000er, aber da habe ich das entdeckt mit irgendwie Mimo der Recher und gute Nachrichten für Jantenna-Fans, ich werde mich doch noch rächen. So what? Und darüber habe ich die dann sündhaft teuer im Internet bestellt. Und da wird ja dann schon auf das nächste hingewiesen. Und da war ich dann ganz heiß drauf und habe mir dann diese Kassetten auch gekauft. Und die
das
dann
Schloss des Schreckens.
Genau. Ich habe, glaube ich, direkt die ersten 3 oder die ersten 4 geholt, weil ich nicht abwarten konnte. Und ich hatte auch das Videospiel, dieses PC-Spiel, aber im Gegensatz zu Stefan habe ich mich nicht ganz durchgequält.
Artefakt der Macht, ja, das ist auch noch eine Folge wert.
Aber das ist ja komplett basierend auf die neue Dimension, weil die wollten da ja ein das Franchise rebooten vielleicht, aber da kommen wir gleich noch zu. Und mit allem drum und dran, was dazugehört, und da gehört natürlich auch ein Videospiel dazu.
Korrekt. Vielleicht um ein bisschen einzuleiten auf die neue Dimension. Also ursprünglich war es ja so, die Klassikreihe ging nur bis Folge 45, Zweisteins Rückkehr, und die endete mit einem kleinen Cliffhanger. Also ich warne jetzt hier erstmal vor Spoilern.
Spoiler!
Genau, so, ihr habt jetzt noch genügend Zeit, um vorzuskippen. Denn es geht ja jetzt hier um diese Hintergrundgeschichte für die neue Dimension. Und Spoiler. Zweistein verschwindet am Ende von Folge 45 mit Mimo. Und ja, die Reihe, die Fans, die wollten halt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und 11 Jahre später, im Jahre 2000, war es so, dass Horst Hofmann, also der Schreiber der Klassikreihe, von seinen beiden Kollegen, dem Herrn Blatz und der Frau Buschenhagen, angeschrieben und halt darum gebeten wurde, Jan Tenner, also die alte Serie abzuschließen und dann halt, dass man mit die neue Dimension die Reihe fortführt. Und so erschien dann im Jahre 2000 Mimo der Rächer, Folge 46, und damit wurde dann die Klassikreihe abgeschlossen.
Obwohl, und das ist das Erste, was ich mir hier für die Diskussion notiert habe, Stefan. Es wird nochmal Spoiler, aber nicht ganz so ein starker Story-Spoiler.
Ja.
Am Ende von Folge 46 wird tatsächlich Schloss des Schreckens angekündigt. Also
Korrekt.
habe ich dann wirklich sowas wie Folge 47 erwartet, weil Jan Tenner und seine Freunde erleben Abenteuer in einer fantastischen neuen Dimension. Es beginnt mit dem Schloss des Schreckens. Also, aber da kommen wir noch drauf. Ist das jetzt wirklich ein Reboot? Ist es überhaupt zum Einstieg geeignet? Was ist es überhaupt? Kommen wir noch drauf.
Also es ist sehr schwierig. Ich habe ja letztens auch Horst Hofmann interviewt. Und ja, es ist es so. Er hat damals, das hat er auch im Forum geschrieben, er hat von den beiden Leuten, die kannte er halt aus der Klassikreihe, die haben damals auch die Klassikgeschichten da, waren die mit im Boot, die haben mit dem wirklich alles abgesprochen. Die haben ihm, O-Ton, Horst Hofmann, so viel Geld angeboten, dass er dämlich gewesen wäre, das nicht zu machen. Aber er wurde nach Folge 46, als es dann mit der neue Dimension losging, wurde er halt, also es war laut seiner Aussage recht steif. Also das heißt, er musste, er hatte sehr strenge Vorgaben. Jo,
Da
was dann
kommen wir
auch.
bestimmt gleich noch drauf, aber tja, sie haben ihm halt ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte.
Genau, der große Don Koliblatz und seine Frau
Hier
Buschenhagen.
ist Ihr Donut, Don Humer.
Genau. So, und dann war es so, was Horst Hofmann halt gar nicht gefallen hat, war halt, dass man für die neue Dimension halt neue Sprecher an Bord geholt hat und die alten halt nur kommen ließ, um für Folge 46 noch einmal zu sprechen. Und da war es halt so, dass Klaus Miedl, also Professor Zweistein, schon gar nicht mehr dabei sein konnte. Und er wurde dann halt von dem, ja, Sprecher von Thaddäus halt entsprechend übernommen. Und der hat auch mal eine Zeit lang bei John Sinclair Muxin gesprochen.
Wer immer das ist, aber okay, man musste ihn irgendwie ersetzen und ja, Klaus Miedl ist nicht zu ersetzen, aber
Richtig.
ich finde, für Folge 46 hat er einen guten Job gemacht, sich an Klaus Miedl anzulehnen.
Genau, Eberhard Brüter war das. Genau, Eberhard Brüter.
Aber
Jo.
da kommt ihr oder wie kommen wir irgendwann noch zu Folge 46, ist ja noch in weiter Ferne. Wichtig ist jetzt, dass dann die neue Dimension losging mit komplett neuen Sprechern, mit auch einigen Veränderungen. Und das ist auch eigentlich genau das, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Das können wir jetzt auch direkt machen.
Also bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz halt noch. Also die neue Dimension besteht aus insgesamt 11 Folgen. Dann liegen noch 3 Exposés von Horst Hofmann vor, für Folgen 12, 13 und 14. Und die ersten 7 Folgen, ja, sind halt eine Hommage an den Stein der Macht-Zyklus. Und
Was ist der
die.
Unterschied zwischen einer Hommage und einem blatant Rip-Off?
Tja, das werden wir herausfinden. Und dann war es so, also unter Fans gilt, dass halt die letzten 4 Folgen doch ganz in Ordnung waren. Aber bevor diese Reihe halt richtig fortgeführt werden konnte, verstarb dann halt Uli Herzog. Und ohne ihn und auch wegen der Verkaufszahlen hat man sich dann wohl gedacht, wir machen nicht weiter. Und es ist auch so, dann so circa 19 Jahre nachdem die neue Dimension angefangen hat, kam der neue Superheld. Und da hat man dann die neue Dimension halt komplett unter den Tisch fallen lassen. Die Folgen sind halt auch nicht wirklich auffindbar, so wie ich das mitbekommen habe.
Ach so, man hat versucht, die so ein bisschen 1984-mäßig aus der Geschichte auszuradieren.
Könnte man so sehen. Jo.
Witzig. Ja gut,
Also.
das ist halt, das gibt's aber ganz oft und das ist auch ganz genau mein Punkt, Stefan, wo ich
Ja.
drauf zu sprechen kommen wollte. Was ist die neue Dimension?
Richtig.
Man könnte jetzt sagen, nicht, nein, ich möchte nicht vorgreifen, aber ist es ein Reboot? Ist es ein Remake? Ist es eine Fortsetzung? Und das ist ziemlich interessant, weil eigentlich ist es eine andere Inkarnation, was man an einigen Dingen merkt, einige Dinge, da kommen wir ja drauf, sind keine Fortführung, sondern ein kompletter Austausch. Und damals, also ich wusste nicht, was ein Reboot ist, bis zu zwei Filmen, die in den 2000ern ziemlich nah beieinander rankamen. Einmal war es Batman Begins und Casino Royale. Das sind ja beides Reboots von sehr bekannten Franchises. Und ich weiß noch genau, bei Batman Begins habe ich gedacht, das ist ja interessant. Das ist eine Vorgeschichte, also ein Prequel. Die wussten ja schon, was das ist, dank Star Wars. Und zu den Tim Burton Filmen. Und dann war ich total überrascht. Jetzt kommt ein Spoiler. Wer noch nicht Batman Begins gesehen hat, vorspulen bitte. Der Mörder von den Eltern ist jemand ganz anders. Da war ich, weiß ich noch, wie konfus ich war, weil ich das nicht einbauen konnte. Und ja, heute hast du ja alle 5 Jahre einen neuen Batman und trotzdem wird die Geschichte erzählt und immer erschießt jemand anders die Eltern. Also es ist sehr interessant. Genau wie bei Casino Royale, wo sich der James Bond erst seinen Doppel-Null-Status verdienen muss, aber es ist in der Neuzeit mit Handys. Da war ich dann ähnlich konfus. Ja, nur mal, was heute eben gang und gäbe ist. Und im Prinzip, Schloss des Schreckens ist für mich ein Reboot eigentlich. Und wir können ja gleich mal schauen, wie es funktioniert. Funktioniert es als Reboot, als eigentlich will man ja die alten Fans abholen, ne?
Genau.
Funktioniert es als Fortsetzung mehr oder weniger? Oder funktioniert es als was komplett Neues, um neue Leute abzuholen? Das sollten wir uns mal anschauen und dann zu einem Urteil kommen. Für was es denn nun eigentlich geeignet ist und was es jetzt am besten tut.
Genau. Bevor wir loslegen, das Einzige, was wir halt aus der Klassikreihe wissen müssen, ist, dass, ja, zwei Stellen hinter Gittern sitzt und dass unsere Helden mit Mimo unterwegs sind, dem Silbervogel.
Mal ja. Was Neues. Wir waren stehen geblieben bei Reboot oder Remake.
Genau.
Und
genau.
Als was es jetzt dient, also so neutral und unbefangen, wie wir eben sein können, als Fans der Klassik, die davon abgeholt wurden, können wir so viel Abstand nehmen, dass wir, wenn wir es jetzt gar nicht kennen würden, wie würden wir über Schloss des Schreckens reinkommen und wie beurteilen es wir als Fortführung der Klassikreihe? Weil es versucht so ein bisschen beides zu haben, auf beiden Hochzeiten zu tanzen, aber ja, das sollte so ein bisschen das Thema sein, das diese Podcast-Folge durchzieht.
Genau, dann fangen wir einfach mal an.
Jo.
Und zwar mit dem Titelbild.
Das Cover.
Also, wir sehen im Hintergrund links einen schwarzhaarigen General Forbert in einer modernisierten Version seiner Armeeuniform. Also er hat was mit Tarnfarbe und es ist gräulich. Er hat ein schwarzes W auf einem gelben Punkt an seiner linken Brust. Das W steht wohl für Westland. Mit einer Armbanduhr an seinem rechten Handgelenk und einem großen Armband um seinen halben linken Unterarm. Und dann trägt er noch schwarze Stiefel. Und mit von seinem Kinn her, also erinnert ein bisschen an Bruce Campbell.
Groovy.
Und er kniet mit seinem linken Bein, stützt sich mit seinem linken Arm und sieht aus, als würde er gleich mit seinem rechten Bein aufstehen. Im Hintergrund rechts ist dann Laura. Sie hat dunkelrote Haare. Die sind zusammengebunden. Sie hat ein weißes Shirt mit kurzen Ärmeln, eine graue Hose mit futuristischem Gürtel und ähnlich wie Forbert eine Uhr und ein größeres Armband. Und im Gegensatz zu Forbert trägt sie bauchfrei. Vielleicht auch zum Glück im Vergleich zu Forbert, wer weiß das schon. Und sie kniet auf ihrem rechten Bein, während ihr linkes etwas längs auf dem Boden liegt und sie stützt sich mit ihrer rechten Hand. Und Forbert schaut ernst. Und Laura guckt verwundert auf Jan Tenner, der im Vordergrund einem Minotaurus einen linken Kinnhaken verpasst. Und das ist, wie wir später in der Folge lernen werden, ein Mokwum.
Oh je. Yeah.
Ja. So, was den Hintergrund das angeht, ja.
Beim ersten Hören bis heute ist das irgendwie, das ist so cringe. Aber da kommen wir noch zu.
War es wieder für die Szene auf. So. Mhm. Der Hintergrund, also der Boden, also es ist ein Fliesenboden, es sind graue Fliesen. Und dann sehen wir halt auch noch einen Computercode, der recht durchsichtig durch Laura verläuft.
Naja, die Fliesen sehen auch eher so aus wie, ja, wie so eine Computersimulation, wie man sich das früher in den 80ern vorgestellt hat. So ein großer schwarzer genau. Grund und so grüne Streifen, weil es irgendwie cool war. Und der löst sich dann auf der rechten Seite ist im Hintergrund auf in sowas wie, ja, Radarringe im All.
Richtig. Also es ist schon ein bisschen modernisiert worden, was Jan angeht. Also der hat halt jetzt ein weißes T-Shirt und eine rote Jacke an. Was so von der Frisur her, ja, also man erkennt noch, dass es Jan ist.
Aber kürzer.
Ja, kürzere Haare.
Der Klappentext. Jan Tenner, die neue Dimension. Schloss des Schreckens. Ein schwarzes Loch schleudert Jan Tenner und seine Freunde mit dem Raumschiff Silbervogel in ein völlig unbekanntes Universum. Um zurück in ihre eigene Welt zu gelangen, müssen die Freunde eine geheimnisvolle Matrix vervollständigen. Dazu fehlen 6 Zeichen. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Auf einem ersten Erkundungsflug durch diese neue Dimension entdecken Jan Tenner und seine Freunde auf einem offensichtlich verlassenen Planeten Spuren einer Zivilisation. Doch wo sind die Bewohner des Planeten geblieben? Und welche Gefahren lauern hinter den Mauern des alten Schlosses?
Was hältst du von dem Klappentext?
Macht wahnsinnig Lust auf mehr, aber wahrscheinlich eher für die Leute, die Jan Tenner schon kennen. Da denkt man ja, oh, schon 10 Jahre nichts mehr davon gehört oder länger und jetzt kommt so ein bisschen nochmal sowas wie der Stein der Macht und setzt das noch fort oder macht's vielleicht noch besser. Also ich finde, das macht unglaublich Lust auf mehr.
Finde ich auch. Das Einzige, also es sind nur zwei Sachen, an denen ich mich ein bisschen reibe. Das erste ist, dieser erste Teil finden wir in den ersten Klappentexten immer wieder und nur der zweite Teil unterscheidet sich dann. Also das erste Zeichen sind sie da, das zweite Zeichen ist da. Das andere ist, ja, es spoilert ein kleines bisschen, dass sie eine Matrix vervollständigen. Aber ich muss auch sagen, man kommt halt nicht drauf, wenn man nur den Klappentext liest. Also man ist schon gezwungen, das Hörspiel dafür zu hören.
Ja, und das ist ja vielleicht, da kommen wir auch noch zu, was MacGuffin of the Day, aber ob es jetzt die Matrix ist, ist nicht so entscheidend. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil. Ah, das ist wieder so, was sich dann aufbaut. Und ja, wenn man dann einfach weiß, das ist es noch nicht, das Schloss des Schreckens. Und dass es eben keine Standalone ist. Ja, aber ich verstehe es. Eigentlich kann ich ja Spoiler auch nicht leiden und bin da sehr sensitiv für, aber den finde ich in Ordnung. Und ich finde es total gut, dass dieser erste Teil immer wiederholt wird. Weil das war eben bei der Classic nicht so. Und da kann ich ein Lied von singen, denn ich habe, obwohl meine erste Angriff der grünen Spinnen war, habe ich mir die ganz bunt zusammengewürfelt. Auf dem Flohmarkt mal hier und beim Schulverkauf da. Das heißt also, ich habe immer irgendwo eingesetzt. Und ich weiß noch, als Kind hat mir das nichts ausgemacht. Mit dem Suche nach dem Stein der Macht irgendwo mittendrin. Ah ja, okay. Ja, ist irgendwas, dann macht mal was. Solange ich die noch höre. Das ist ganz interessant. Das habe ich dann auch erst später als Erwachsener wirklich in der Kontinuität, glaube ich, gehört. Von Anfang bis Ende. Also da finde ich es eben gut, dass man da zumindest ein bisschen abgeholt wird für die Leute, die dann wahrscheinlich komplett verloren sind.
Fakten zum Hörspiel.
Damit kommen wir auch jetzt direkt so zu ein paar Statuswerten. Also das Hörspiel geht 37 Minuten und 5 Sekunden. Ich habe 9 Szenen gezählt, womit wir also pro Szene circa 4 Minuten haben. Buch Kevin Heiß, also Horst Hofmann. Regie Frank Schröder. Musik und Geräusche Tongruppe Berlin. Und Ton Bastian Fest und Heike Ast. Und die Illustration stammt diesmal von Carlos Galatola. Zu den Sprechern, da die in der ersten Szene zum Großteil schon vorkommen, wenn wir die jetzt vorab abhandeln.
Sehr gut. Also dann, Jan Tenner wird gesprochen von Dennis Schmidt-Voss, der unter anderem im Synchronbereich die Standardstimme von Ryan Reynolds, Chris Evans, John Cena, Freddie Prinze Jr. ist. Und das ist Freddie Prinze Jr., der war ja damals Anfang der 2000er so der Teenie-Schwarm, der oft gecastet wurde. Ich erinnere mich noch an Eine wie keine. Das ist also so ein jugendlicher Typ. Ein
Genau.
Draufgänger, gern genommen. War sogar als Jugendlicher auch in diversen TV-Nebenrollen zu sehen, beispielsweise in Löwenzahn, Tatort und Ein Heim für Tiere. Und auch später in Wolfsrevier und Max Wolkenstein sowie in diversen TV-Filmen. Als Hörspielsynchronsprecher hatte er noch im Schlosstrio von Europa mitgewirkt, nämlich als zweite männliche Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob der Stefan das kennt. Ich kenne es jedenfalls nicht.
Eher nicht, nein.
Okay. Und dann noch eben Nebenrollen in zum Beispiel Wendy und später auch die drei Fragezeichen.
Okay, ich kenne ihn in der deutschen Synchro von Archer. Und wer
Ach.
Archer nicht kennt, auf Englisch großartig, auf Deutsch habe ich mir es nur seinetwegen angehört.
Ja, geht das denn? Also ich kenne es nur auf Englisch.
Also es scheint zu funktionieren. Natürlich, das Englische ist halt speziell, aber halt wie gesagt im Deutschen Archer gesprochen von Dennis Schmidt-Voss. Also ich habe dann auch so ein bisschen gelacht, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, was? Die Antenne ist jetzt Geheimagent.
Aber hoffentlich kriegt er bei Archer auch dieses so ein bisschen, ja, so ein bisschen linke und eben nicht so strahlender weiße Weste-Held hin.
Also von dem, was ich gehört habe, kriegt er das sehr gut hin.
Wunderbar, dann eine gute Wahl. Ja, und Laura wird gesprochen von einer Person, die ich jetzt bestimmt nicht aussprechen kann.
Ja,
Es ist
da à
nämlich
la Kehl.
Gesundheit. Nee, also Gadar Akil. Gut. Ja, das stimmt. Die hatte ihre Anfänge beim Theater, zum Beispiel im Hansa-Theater Berlin, in der Berliner Kammerspielen und auch im Schiller-Theater. Hatte als Schauspielerin mitgewirkt in Schloss Einstein, Rosarot, Praxis, Bülow-Bogen, Die Richterin und ebenfalls Wolfsrevier. Jetzt weiß ich nicht, ob die beiden da schon aufeinander getroffen sind, vielleicht nicht, aber das hat entweder der Stefan schon recherchiert oder das können mal unsere Hörer machen.
Genau.
Aber im Hörspiel war sie die Punkerhexe Schubia Wanzhaar bei Bibi Blocksberg. Stefan, kennt man die?
Also ich muss jetzt sagen, das einzige Bibi Blocksberg-Hörspiel, das ich gehört habe, war vor 30 Jahren bei meiner Cousine. Und das war das mir, wo sie in die Vergangenheit reisen mit dem Schloss. Also es tut mir leid, Bibi-Fans. Ihr könnt da wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Vielleicht auch der coolste Charakter oder der coolste Nebencharakter, wir wissen es nicht.
Ja.
Und als Synchronsprecherin war die gute Gada Al-Akel unter anderem die deutsche Stimme für Jennifer Lopez, Michelle Rodriguez und Sienna Miller.
Bevor wir weitermachen, Dennis und Garda sind nicht verheiratet, oder?
Ich denke nicht, sonst wird ja entweder Dennis Al-Akel heißen oder Gada Schmidt-Voss.
Oder sie haben halt ihren Nachnamen behalten,
Oder
aber.
sie haben ihre Nachnamen zusammengesteckt, das wäre noch lustiger. Aber
Gada
gut.
Boss.
Gut. Klaus Jepsen spricht Professor Futura, der ist leider schon 2005 verstorben, hatte seine Anfänge auch im Theater, Schiller-Theater und staatliche Schauspielbühnen. Als Fernsehschauspieler ist er vor allen Dingen in Literaturverfilmungen wie Die neuen Leiden des jungen Werthers aufgefallen und er war tatsächlich in Papa Ante Portas, der Loriot-Film. Ja, den
Also,
kennen ja noch einige. Du bestimmt auch, Stefan.
er ist mir ein Begriff, aber wenn du mir
Ja.
jetzt sagen würdest, dass ich da was zusammenfassen soll, tut mir leid.
Tja, ich kenne ihn auch. Loriot ist sehr, sehr köstlich. Also Empfehlung. Und als Synchronsprecher war Klaus Jepsen unter anderem die Stimme für Danny DeVito, für Ian Holm, Bilbo himself, aber er war nicht wirklich dessen Stammsprecher. Er war Synchronsprecher außerdem in Serien wie Chicago Hope, Endstation Hoffnung, Buffy im Bann der Dämonen, Ein Käfig voller Helden oder MASH. Und bei Hörspielen habe ich neben unter anderem Das Sams und Der König der Löwen was gefunden. Ich meine, Stefan, das hattest du mal erwähnt. Er war Professor van Dusen, der mir ja kein Begriff ist, aber ich meine, das hattest du mal in einer Silbervogelfolge erwähnt. Kann das sein?
Kann es sein, dass er vielleicht bei Klassik was gemacht hat? Also ich kenne.
No, no, no. Nein, Professor van Dusen, diesen Charakter, den er gesprochen hat.
Tut mir leid, da bin ich jetzt erstmal überfragt.
Ich weiß es auch nicht.
Jo.
Also, ich meinte, ich hätte das mal von dir gehört, aber ja. Und ja, Bernd Schramm, General Forbit, ebenfalls 2005 leider verstorben. Er hatte schon diverse Nebenrollen in ein paar 70er und 80er Jahre Filmen als Schauspieler. Und Synchronrollen unter anderem in Batmans Rückkehr, Speed, Fluch der Karibik, Titanic und Matrix. Außerdem in Serien wie Seinfeld, Digimon und Dragon Ball Z.
Also ich würde mal sagen, das ist jetzt so, sind so unsere vier Hauptfiguren und ich würde mal sagen, Auswahl ist doch schon einmal ziemlich gut.
Vollkommen hochkarätig.
Absolut.
Und es, also das macht wirklich Lust auf mehr. Ich erinnere mich auch noch, das wurde auch damals in diesen Foren besprochen, dass das eigentlich, ja, dass man eigentlich da Vorerwartungen hatte. Da habe ich auch noch sehr aktiv mit reingeschrieben, wie ich die Folgen dann so fand, das weiß ich noch. Und dann haben wir Michael Pan, der spricht Data, ich meine natürlich Mimo. Didelit, ganz genau.
Negativ.
Ja, der hatte sein Bühnendebüt schon mit 8 Jahren. Und wo? Natürlich in Berlin, im Berliner Ensemble. Und war dann Fernsehschauspieler in Soko Leipzig, Polizeiruf 110, die Rosenheim Cops und Tatort. Als Synchronsprecher unter anderem als Asterix in Realverfilmungen, Saul Goodman, Breaking Bad und Better Call Saul, Stargate SG-1, Star Wars The Clone Wars und ebenfalls Dragon Ball Z. Bei Hörspielen war er unter anderem in Benjamin Blümchen, John Sinclair und weiteren diversen Nebenrollen zu hören. Und ich möchte jetzt noch auf was ganz Besonderes hinweisen, was ich gar nicht wusste. Das ist mir nur durch die Recherchen hier aufgefallen. Sein Sohn ist kein geringerer als David Nathan. Einer meiner Lieblingssynchronsprecher, weil er den Lieblingscharakter, also meinen Lieblingscharakter, in einer meiner absoluten Lieblingshörspielserien spricht, nämlich Mark Brandis. Und wer weiß, Stefan, vielleicht besprechen wir in Zukunft auch mal diese Folgen, weil das ist ganz großartig. Also Leute draußen, wenn ihr Mark Brandis findet, beste Science-Fiction-Hörspielreihe.
David Nathan, die deutsche Stimme von Spike aus Buffy im Bann der Dämonen. Macht der super, der David Nathan.
Er spricht auch Christian Bale unter anderem. Und der ist ganz, die Stimme ist ganz markant und sehr bekannt und begehrt auch.
Wenn er
gut angreift. Dann haben wir jetzt bloß noch den Reinhard Kunert. Das ist der Erzähler. Er ist Dramatiker, Autor und Regisseur. Als Schauspieler hauptsächlich auf der Bühne, mal wieder. Und Synchronsprecher unter anderem für Pierce Brosnan, Kevin Spacey und Dustin Hoffman. In Hörspielen sprach er unter anderem in 80 Tagen um die Welt und das Lied von Eis und Feuer, also die Buchvorlage von Game of Thrones.
Gut. Dann fehlt jetzt noch ein Sprecher, der wird jetzt dann später in der Folge noch auftauchen, und zwar Horung, gesprochen von
Hans-Werner Bussinger. Verstorben leider 2009. Und man glaubt es kaum, selbstverständlich hatte der auch seinen Start in Theater. Man könnte fast meinen, dass das für einige ein Karrieresprungbrett ist. Für einige auch eher ein Karrieregrab, wie auch immer. Aber diesmal in Hamburg, im Hamburger Thalia Theater, nicht in Berlin. Das fand ich doch mal eine erfrischende Änderung. Aber später war er im Theater natürlich auch in anderen Städten wie Kiel, Dresden und da auch mal wieder Berlin. Im Fernsehen hat er unter anderem in Es muss nicht immer Kaviar sein und Unser Charlie mitgespielt. Und als Synchronsprecher, da sagte das Internet, es wäre eine der prägnantesten deutschen Synchronsprecherstimmen. Das habe ich mir extra hier rausgeschrieben, das Zitat. Er ist einer der Quincy-Sprecher, hat in den Western von Sergio Leone mitgespielt, im Denver-Clan in Ein Colt für alle Fälle, als Q von Star Trek, in Breaking Bad und auch wieder bei Hörspielen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg.
Und ist die Stimme von Zweistein in Die neue Dimension.
Sehr gut.
Gut, damit haben wir alle Sprecher besprochen und können direkt mit dem Intro starten. Wir handhaben es so, wie Thomas und ich es immer handhaben. Ich fasse die einzelnen Szenen zusammen. Und du, Jan, gibst dann anschließend deinen Senf dazu und dann besprechen wir das.
Ich habe jede Menge Notizen.
Sehr gut. Beginnen wir mit dem Intro. Das Intro habe ich extra transkribiert. Und zwar sagt der Erzähler am Anfang: Jan Tenner setzt immer wieder sein Leben aufs Spiel, um mögliche Gefahren von Westland abzuwehren. Dabei stehen ihm seine Freunde, der geniale Professor Futura, die Computerspezialistin Laura, der raue General Forbit sowie Mimo, der hyperintelligente Bordcomputer ihres Raumschiffes, immer hilfreich zur Seite. Einer der gefährlichsten Feinde Westlands, Der machtbesessene und wahnsinnige Professor Zweistein wurde endlich von Jan Tenner und seiner Crew gefangen und im Hochsicherheitstrakt der Armee in Verwahrung genommen. Also keine Gefahr mehr? Zeit zum Aufatmen? Keineswegs. Denn kurz darauf taucht in Zweisteins Geheimcomputer eine holographische Weltraumkarte auf, die ausführliche Daten über ein unbekanntes schwarzes Loch enthält. Jan Tenner und seine Freunde beschließen, der Sache nachzugehen und das schwarze Loch zu untersuchen. Noch ahnen sie nicht, dass sie damit in eine teuflische Falle Zweisteins geraten. Ahnen nichts vom Schloss des Schreckens.
Und? Da habe ich direkt was. Da habe ich direkt was. Kein Hall. Kein Hall beim Schloss des Schreckens. Mhm. Eine der markantesten, sage ich mal, Eigenschaften der Jan Tenner Klassikreihe. Und das haben sie direkt rausgenommen. Und das macht es direkt so ein bisschen, denkst du, ich meine, das kann man ja drin lassen, als nicht nur als Callback, sondern sowas ist ja, vielleicht ist es nicht mehr cool in den 2000ern gewesen. Aber ich finde, sowas bleibt immer cool.
Ist halt immer Ansichtssache. Wir wissen halt nicht, wieso die Vorgaben waren. Was ich von Horst Hofmann erfahren habe, ist, dass die Vorgabe bekommen hat, aus Laura halt eine Computerexpertin zu machen, weil es hieß damals, ja, 2000er Internet, da kommt bestimmt noch irgendwas und dann können wir die halt irgendwie, wenn die jetzt eine Computerexpertin ist, können wir das vielleicht irgendwann mal eine interessante Folge draus spinnen.
Das wird aber nie geschehen, oder? Um das mal vorwegzunehmen.
Nein, also in den 11 Folgen hat es irgendwie nie ein...
Es wird mal erwähnt, aber es ist, glaube ich, man merkt, dass das aufgedrückt wurde. Und das habe ich mir hier auch rausgeschrieben, eben als, es gibt keine wirklichen Callbacks zu den Folgen. Also die ganzen Stimmen sind verändert. Ja. Und Laura ist jetzt eine Computerspezialistin. Das ist so plötzlich und so aus der Luft gegriffen, dass das passt wenig. Und das ist so eine Sache, die alte Fans, glaube ich, ja abschrecken würde. So, hä? Was ist das denn? Und für neue Leute ist es irrelevant.
Naja, vielleicht hat ja Laura die ganze Zeit einen Computerkurs gemacht.
Ja, mit Mimo, ist schon klar.
Ja, natürlich. Die Laura hat mit dem Mimo als geflirtet. Und dann hat Mimo ihr gesagt, übrigens, Laura, ich kann dir verschiedene Computersprachen beibringen. Tidlit. Hey, so ist das gekommen. Deswegen sagt Nemo nicht mehr Didelit. Die hat sich so lange daran geübt, bis sie sein Didelit wegprogrammieren konnte.
Jetzt hast du es vorweggenommen. Das Didelit ist auch weg. Deswegen sage ich also alte Fans eher abgeschreckt und neue Fans, soweit wir da neutral rangehen können, okay, was haben wir denn hier? Ich würde denken, und vielleicht hören sich das jetzt hier auch einige an, die neue Dimension noch nicht gehört haben. Das ist dann gar nicht so schlecht. Also Leute, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann macht ihr jetzt einen Stopp. Nee, wir haben schon zu viel gespoilert. Aber
wir haben
egal.
Schon zu viel gespoilert.
Wenn
aber,
ihr trotzdem noch da seid, macht jetzt Stopp und hört es euch mal an. Und unter diesen und dann schreibt uns mal, wie das so auf euch gewirkt hat. Weil ich denke, es ist eine ganze Menge, was da kommt. Okay, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt keine Ahnung von Jan Tenner und hört euch das an. Es ist jede Menge, was da irgendwie der wahnsinnig machtbesessene Professor Zweistein ist eingesperrt. Ja, also es ist jede Menge Zeug. Also man sollte eigentlich meinen, okay, da ist einiges an Vorgeschichte, aber es wird fast gar nicht aufbereitet. Es wird so, ich finde, so ist es einfach so ein riesiger Packen, anstatt dass man das in der Folge 1, was weiß ich, man fängt in der Szene an, dass sie vor Zweisteins Gefängnis stehen und ein bisschen eben drüber sinnieren und dann Zweistein, sie glauben, mich gefasst zu haben, aber ich habe da noch irgendwas oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht.
Also ich würde mal sagen, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist recht kompakt. Wir kriegen gleich gesagt, das sind die Helden, das ist ihr Feind, der ist jetzt hinter Gittern. Sie haben jetzt eine Weltraumkarte gefunden. Also man hätte theoretisch... Wäre es vielleicht besser gewesen, eine Intro-Folge zu machen, indem wir halt die vier Figuren in Action erleben, wie sie ihn halt, ja, krallen.
Oh nein, mir reicht schon ein bisschen mehr so Exposition.
Ja.
Einfach so, oder wenn wir von Folge 46 kommen, brauchen wir sie nicht.
Genau.
Aber ich habe das Gefühl, so wie wir jetzt das Cover beschrieben haben oder wie du es beschrieben hast und alles so ein bisschen, jetzt ist eine Computerspezialistin, die wollten neue Fans abgreifen. Und vor allem die Kids. Wir waren nicht die Zielgruppe. Und dann ist es halt so ein Zwischending. Aber die Frage ist, wie sehr ist es geeignet? Und da versuchen wir jetzt mal einigermaßen neutral ranzugehen. Ich möchte noch kurz was zur Intro-Musik sagen. Es gibt keinerlei Anlehnung ans alte Thema. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen übertrieben spacig und sehr 2000er.
Ja, also es ist sehr 2000er, aber ich muss sagen, ich mag dieses Du. Also das hat
Das hat so
schon
was
was, aber
Heroisches,
ja,
ja.
es hat halt, ja, wie gesagt, das Problem, das sich hier uns bietet, ist jetzt, wir sind beide mit den Classics groß geworden und wir können da halt gar nicht neutral rangehen. Vielleicht gab es ja Fans, die halt mit die neue Dimension groß geworden sind und da vielleicht ein bisschen differenzierter halt rangehen.
Alle drei.
Genau. Also ja, wir kommen da später nochmal genauer dazu. Kommen wir zur ersten Szene. Jan und seine Freunde sind mit dem Silbervogel vor dem schwarzen Loch angekommen. Und Jan steuert wohl und er will auf gar keinen Fall näher fliegen, woraufhin Forbett abwiegelt, dass Mimo sie doch rechtzeitig wieder zurückfliegt. Er will näher ran, aber Mimo möchte das nicht. Futura redet davon, dass schwarze Löcher eine große Gefahr, aber auch eine große Herausforderung wären, weil in ihnen Kräfte innewohnten, von denen sie keine Ahnung hätten. Laura möchte die Messungen aus großer Entfernung machen. Forbett quengelt erneut, näher zu fliegen. Und Futura bittet um Unterstützung, aber daraufhin erwidert Futura: Den Teufel werde ich tun, General. Ich bin Forscher und neugierig bin ich auch, aber ich bin nicht verrückt. Was nützen mir fantastische neue Erkenntnisse über schwarze Löcher, wenn ich tot bin, Und plötzlich schlägt Mimo: Alarm! Alarm!
Alarm! Alarm!
Das schwarze Loch sockt den Silbervogel ein. Und laut Mimo pulsiert das Loch und hat sich ausgedehnt. Und daraufhin sieht Jan nur eine Lösung. Er hofft nämlich, dass die alten Legenden wahr sind, nämlich dass schwarze Löcher Pforten in andere Dimensionen sind. Und ja, mit der hundertfachen Lichtgeschwindigkeit, ja, fliegen sie durch das Loch. Futura und Forbit sind dagegen, aber Jan setzt sich durch. Und unser Quartett hat dann zunächst Atembeschwerden, dann wird ihnen schwarz vor Augen und mit abgespaceder Musik geht es dann in die zweite Szene.
Oh je, oh je, oh je rum. Wo fangen wir hier nur an? Ja,
Mach
genau
los.
so. So fangen wir an. Also, Laura klingt deutlich hotter, habe ich mir ja aufgeschrieben. Sie hat
Sagen
eine
wir mal
sehr.
so, ich bin bald verheiratet, das braucht mich nicht zu interessieren, aber ja, weiter.
Naja, das kann man aber doch mal neutral, wie wir nun mal sind, hier so feststellen. Ja. Sie spielt allerdings etwas übertrieben. Man merkt sehr, sehr, sehr übertrieben und auch getrieben. Es ist sehr viel, also die sitzen jetzt nicht gechillt im Raumschiff, also das bringt sie zumindest nicht rüber, sondern da ist direkt Anspannung und Action. Und das, finde ich, hat die alte Laura-Sprecherin dann doch, also die konnte das, wenn man im Silbervogel war, hat man das gemerkt, da war mehr Ruhe in der Stimme und wenn dann die Action da war, hat die das auch sehr gut rübergebracht. Dann hier komisch, der General hier, Professor Futura, mein Freund. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, strange. Ich weiß nicht, ob der Alte das je so. Das passt nicht so ganz zum Charakter des Generals, dass er den.
Das kommt halt immer drauf an. Also, die waren halt schon in den letzteren Folgen schon ein bisschen dicker zusammen, wie so am Anfang, wo Horst Hofmann das mit dem, ja, mit dem Streit aufgebaut hat. Aber ja, ich sehe das jetzt nicht unbedingt
Ja.
kritisch. Und das ist
Ja.
halt, also wie gesagt, das ist ja erst einmal ganz spannend. Die sind da vor diesem schwarzen Loch, sie wollen es sich angucken. Und auf einmal wird es größer und ja, schon sind sie weg.
Das ist
Warp
doch
Zone ab in eine andere Dimension. Von
Welcome
Welt
to
1 nach
Warp
Welt
Zone.
8. Ja.
Aber man darf nicht vergessen, das ist ja wahnsinnig ähnlich. Jetzt mal wieder Spoiler. Da kommen ihr oder wir oder irgendwie noch zu. Ja, das erinnert mich irgendwie an hier Folge 26, die Raumschifffalle, das ist irgendwie abgepaust. Da ist es auch so, dass sie wollen diesen Bärenmenschen aus Folge 7 helfen und dann geraten sie in den Sog eines schwarzen Loches. Und das ist dann auch
Genau.
so, oh, das konnten wir nicht berechnen, die irdischen Berechnungen stimmen halt nicht, Professor Diddelied. Und das ist hier fast genauso, dass die dann, oh nein, wir sind jetzt zu nah, jetzt können wir nur noch Vollgas geben. Und eigentlich gibt es gar keine andere Möglichkeit, weil sonst wird denen ja der Silbervogel um die Ohren fallen. Ich habe noch was. Erstmal ist es sehr, sehr dumm, weil es gab ein Hologramm in Zweisteins Geheimcomputer natürlich. Und was machen sie? Sie fliegen sofort hin. Ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, aber das, ja.
Ja, das werde ich mir für später dann noch aufheben. Das ist halt, wie soll ich sagen, Grundregel, die unsere Helden vielleicht bis hierhin schon gelernt haben sollten, ist, wenn Zweistein irgendwas gemacht hat, erst einmal vorsichtig sein.
Ja, aber es gibt keinen Grund hinzufliegen, das ist mein Punkt. Ja. Es gibt null Grund. Es gibt irgendwie, selbst, okay, was weiß ich hier, die Zeitfalle, da spielt er ihnen vor, dass er ein Monster wird. Und auch da kann man ja auch schon sagen, oh, sind die naiv? Es ist okay. Du hast zumindest vom Plot her was aufgebaut, aber hier im Geheimcomputer ihres schlimmsten Feindes ist irgendeine Sternkarte. Oh, da fliegen wir direkt hin. Da hätte man einfach einen Grund, weiß ich. Dann bau auch einen Hilferuf ein oder denk dir mal was völlig anderes aus. Ja. Da sind noch Spuren der Leonen. Das könnte gefährlich werden.
Oder sagen wir es mal so, hätten sie vielleicht gesagt, da ist eine Geheimbasis von ihm in der Nähe, da könnte irgendwas warten, ein Computer oder ein Roboter, der ihn befreien wird, wenn sie da nicht was unternehmen.
Oder sie orten seltsame Energien dort oder da scheint irgendwas explodiert zu sein, da müssen wir nachschauen, dass da nicht mehr passiert. Punkt. Fertig. Jo. So wirkt es irgendwie, warum fliegt ihr hin? Egal. Aber ja, und dann gibt's Parsec. Parsecs in Star Wars, oder Stefan?
Nein, Parsec ist die nächstgrößte Einheit von Lichtjahre, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist das nicht der Kessel Run in nur so und so viel Parsec oder war das wieder was anderes?
Ansonsten fällt mir nur Buzz Lightyear und Ty Parsec ein. Ja.
Naja, wie dem auch sei, alte Legenden über schwarze Löcher, das ist dann auch auf der einen Seite, oh, es ist so wenig erforscht, aber es gibt alte Legenden.
Beißt sich halt ein bisschen und ja, also man kann, wenn man das möchte, halt noch mehr auseinandernehmen.
Müssen wir ja nicht, aber es ist halt, das sind Sachen, die stoßen einem so ein bisschen sauer auf. So ein kleines bisschen.
Also es geht halt recht schnell von der Hand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, dieses Hörspiel hat 9 Szenen und hätte ich jetzt nicht genau hingehört, dann hätte ich sehr vieles überhört, was eigentlich ganz interessant ist. Ja, also wie gesagt, das ist unsere erste Szene. Und damit würde ich jetzt zur zweiten übergehen, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Gut. Die zweite Szene. Der Erzähler berichtet, wie die Freunde in ein Nichts geschleudert werden, bevor sie auf der anderen Seite in einem neuen Universum landen. Sie kommen zu sich und Jan fragt Mimo, ob sie in einem unbekannten Universum sind. Das bejaht er, aber immerhin hat er einen erdähnlichen Planeten entdeckt. Zitat: Positiv. Sämtliche Galaxien und Sternbilder vor uns sind mir unbekannt. Immerhin gibt es ein System mit einem erdähnlichen Planeten voraus. Entfernung 7 Lichtjahre. Forbert weist Jan an, möglichst schnell wegzufliegen. Und Futura geht es schlecht und er vermutet, dass sie in eine Falle getappt sind, die Zweistein ihnen gestellt hat. Futura freut sich aber, weil sie die Theorie der Parallelwelt bewiesen haben. Und Laura fragt sich, was sie tun soll. Und Jan meint, sie sollten erstmal mit dem Silbervogel auf dem Planeten landen, damit Mimo die Selbstreparatur starten kann. In etwa einer Stunde können sie dort sein. Und dann sagt Futura, Zitat: Bei der Gelegenheit können wir gleich unsere neue Armkommunikatoren mit den eingebauten Serentransfermodul testen. Forbert besteht, dass sie aufbrechen und Laura frotzelt noch etwas, dass der General keine Angst vor Außerirdischen habe. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Szene.
Ja, diesmal keine Angst vor Außerirdischen. Wann hatte er das denn vorher?
Naja, also...
Eigentlich hat der am wenigsten Angst vor Außerirdischen. Der will immer direkt draufballern.
Sehe ich so ähnlich. Aber das ist jetzt so eher nebensächlich. Was ist dir sonst noch so aufgefallen?
Was mir wahnsinnig aufgefallen ist, ist sämtliche Galaxien und Sternbilder unbekannt. Das ist ja schon mal ziemlich harter Tobak. Da kann man sich gleich sehr viele coole Szenarien vorstellen. Aber was kommt als erstes? Ein erdähnlicher Planet gleich voraus. How convenient! Dann ist Professor Futura gleich Professor Obvious, weil, oh, war wohl eine Falle von Professor Zweistein. Nein, doch.
Oh.
Genau.
Also ich muss sagen, das wollte ich jetzt eigentlich mir aufheben für später. Es ist so. Ich weiß noch, wie ich das damals gehört habe. Erste Folge vorbei, zweite Folge geht los und dann heißt es im Intro, dass die Freundin die Falle von Professor Zweistein getappt sind. Ich denke so, hä? wie denn das? Und ja, also es tut ein bisschen so das Mysterium halt, ja, zunichte machen. Das naja, halt hätte aufgebaut werden können, meiner Meinung nach. Es ist halt so, in Ordnung, die finden jetzt in seiner Weltraumkarte Informationen zu einem schwarzen Loch. Sie wollen es sich ansehen. Okay, aber ja, dass jetzt Zweistein dieses schwarze Loch aus der Ferne steuern kann und jetzt einfach wartet, bis die dort sind, einmal auf den Knopf drauf drückt, damit es groß wird und sie einsaugt, das glaube ich jetzt, ja.
Ich denke natürlich auch nicht, dass es das ist, aber er hat es einfach gewusst, dass das schwarze. Ach, man weiß es nicht. Das ist sowieso, ja.
Und ja, es ist schon harter Tobak, dass sie in halt eine komplett neue Dimension kommen. Und da werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen.
Wie neu die nun wirklich ist. Weil da hat man ja wahrscheinlich als Sci-Fi-Schreiber, ja, da hast du, kannst du ja deiner Fantasie freien Lauf lassen. Und ich habe mal wieder einen schönen Vergleich zu einem bekannten Film, nämlich Interstellar. Das ist ja ein richtig guter Christopher Nolan-Film. Aber diese drei Planeten, wie war das? Einer ist Wasser, einer ist Eis, einer ist irgendwie so, weiß ich nicht. Und die sehen halt überhaupt nicht, dann liegt doch irgendwie ein lila Filter drüber oder irgend sowas, dass du, weil da geht's, die gehen ja auch durch ein schwarzes Loch hier. Und machst so ein bisschen strange und anders. Das finde ich immer ganz gut. Anstatt jetzt einfach am Planet, wo so ein Schloss rumsteht. Aber da kommen wir ja noch zu.
Genau. Womit wir bei der dritten Szene ankommen. Der Erzähler berichtet, dass sie eine Stunde später auf dem erdähnlichen Planeten landen, der anscheinend sogar bewohnt ist. Denn sie sehen Bauwerke aus schwarzem Metall. Und das Gebäude auf dem Hügel ist rätselhaft, weil es an ein mittelalterliches Schloss erinnert. Futura lobt Jano für seine Flugkünste, weil er den Silbervogel gut gesteuert hat. Und Laura findet das Gebäude unheimlich, weil sich dort nichts regt. Jan will dann mit der Truppe die Umgebung erkunden, während Mimo im Schiff bleibt. Und dann geht das Quartett nach draußen. Und Forbit fände es schön, wenn er jetzt seine Armee dabei hätte, weil hier alles so finster und trostlos sei. Jan will ihn aufmuntern, aber es bleibt ein ungutes Gefühl. Und dann schließt sich die Schleuse des Silbervogels und die Freunde gehen über Metallboden. Der Wind weht, Futura beschwert sich über die Kälte und den Staub und sie suchen dann bei den Gebäuden Schutz. Und Laura wird bestätigt, es ist niemand hier. Jan geht in eines der Gebäude, welches dann aber einzustürzen beginnt, aber er kann halt rechtzeitig entkommen. Er hatte sich gegen eine Wand gelehnt, weil die Mauer massiv aussah. Forbit und Futura meint, dass es hier nichts mehr gäbe, aber Jan hält dagegen, dass es in dem Schloss Leben geben könnte. Und so gehen die vier den Pfad dort hoch. Und Laura hat Angst und Jan entdeckt Licht im Inneren des Schlosses. Mit Zwischenmusik geht es in die vierte Szene.
Also, fangen wir doch mal ganz neutral an. Navigiert. Na? Ja. Professor Futura macht Jan das Kompliment, dass er in einer völlig fremden Dimension so gut navigiert, aber macht die Navigation nicht Mimo? Das ist eigentlich etabliert, oder?
Es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe es so verstanden, dass Mimo steuert und Jan irgendwie auch mitsteuert. Also Mimo dann so, hier sind die ganzen Karten, Jan, steuere du mal. Weil normalerweise ist es so, dass Mimo halt immer alles per Autopilot gemacht hat.
Mhm, genau.
Hier hat es halt eher so den Eindruck, dass halt Jan alles macht. Und ja, wenn wir auch noch sehen in die neue Dimension, es ist halt sehr videospiellastig. Also du könntest jede Folge irgendwie als Videospiel rüberbringen. Und wer weiß, vielleicht war das auch einmal so gedacht. Aber ja, ich finde, die Szene fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Die haben das mit den Geräuschen gut gemacht. Die haben das mit dieser Szenerie gemacht. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war das halt ein bisschen auszuschmücken, dass du halt wirklich das Gefühl hast, da zu sein. Das hattest du beispielsweise bei Planet der Vogelmenschen, wo die rausgehen und denen in die Falle gehen. Da war das von der Geräuschkulisse sehr gut gemacht. Und hier, ich musste wirklich genauestens zuhören, damit ich das halt irgendwie mitkriege. Die hätten da
sie beschreiben es eher. Es ist eher so beschreibend, du bist nicht wirklich drin. Und das ist ja auch wieder fast so eine Blaupause wie Vogelmenschen. Alles ist verlassen, ne? Nur diesmal steht da ein Schloss. Und ja, wenn es intelligentes Leben gibt, dann dort. Warum?
Naja.
Wie soll die ganze Stadt in dieses Schloss passen? Das ist doch, did you read the script too?
Also sagen wir es mal so, es ist, wenn du dir das von der Geschichte her in Erinnerung rufst, ist es eigentlich ganz schlüssig. Denn es ist so, die Burgen dienten damals, wenn der Feind angriff, haben sich die ganzen Dörfler etc. pp. In die Burg zurückgezogen und haben sich dann dort verschanzt und haben halt die Burgen entsprechend
Das
verteidigt.
ist aber eine Burg, also eher so eine Festung und kein Schloss. Und wir sind hier auch nicht in Schlossburg.
Stimmt.
Aber wie dem auch sei, du hast recht, das ist mal wieder auf Kleinigkeiten rumreiten oder auf Neudeutsch nitpicken. Aber eine Sache muss ich nochmal sagen: kein Flugserum. Das ist Standard. Und der Professor hat ja schon seinen Tech-Babble ausgepackt: Armkommunikatoren mit eingebautem Serum-Transfermodul. Und die haben kein Flugserum dabei. Die sind aufgebrochen, um was zu checken von dem Computer und sind nicht ausgerüstet mit Flugserum, was der absolute Standard ist.
Also ich sag's jetzt mal so, er sagt das mit dem Serienkompensator, ja, den System.
Transfermodul.
Er hat auch
Der Flux,
sein.
das Flux-Transfermodul ist es.
Richtig. Er hat auch seinen Koffer dabei.
Das kommt später. Seinen berühmten Koffer, den wir seit Folge 1 kennen. Nicht.
Nämlich gar nicht, ja. Also wie gesagt, Szene 3. Ein bisschen mehr ausgeschmückt, aber man sieht, man erkennt es halt, dass sie es versucht haben. Vierte Szene. Sie sind endlich oben angekommen und schnaufen etwas. Laura bemerkt keine Tür und erst jetzt denkt Futura an das Flugserum. Und Forbit denkt, dass sie die Wesen des Schlosses rufen sollten. Und Jan ruft sie. Und zwar mit: Hallo, wir sind Raumfahrer vom Planeten Erde und kommen in friedlicher Absicht. Hört mich jemand? Laura dann. Ich hoffe fast, dass uns keiner hört. Diese dunklen Mauern und das Schweigen, der Staub. Dieser Ort ist verhext. Futura: Na, 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 Laura, Sie als aufgeklärte Computerexpertin. Aber Forbit sieht, wie sich die Wand öffnet. Und daraufhin betreten die Freunde das Gemäuer. Kaum drinnen schließt sich die Pforte wieder und es wird dunkel. Forbit meint nun auch, dass es spukt, aber Jan will den Turm hoch, weil er dort wohl glaubt, dass sich dort alles aufklären wird. Futura hat Bedenken und meint dann noch zu Forbit, dass der am allermeisten zittern würde, als der ihm Mut zu sprechen will.
Ich bin ja bei Ihnen.
Genau. Sie kommen oben an einer Tür an. Jan klopft. Es passiert nichts und dann drückt er sie ein. Aber kaum sind sie drinnen, merken sie: Niemand da, keiner da. Und Futura vermutet dann, dass dieses Licht von einem Programm kommen könnte, dessen Erschaffer verstorben ist. Und dann schießen Blitze aus den Wänden und wir kommen zur fünften Szene.
Ja, Sie als aufgeklärte Computerexpertin. Wunderbar. Und also Jan vermutet, dass im Turm sich alles aufklärt. Der hat also schon mal ein bisschen vorgeblättert im Skript.
Kann
Und
vorkommen.
er und das Schloss eine Art Computer. Da hat der Professor entweder auch vorgeblättert und es gibt ja null Grund, es gibt ja keinen Hint. Da ist ja kein Aufbau zu. Es könnte genauso gut alles mechanisch sein. Ja, es ist eine Art Computer. Ja, die nächst beste Erklärung oder so.
Du hast halt dieses Schloss und diese Wände, die halt so. Also ich habe sie mir immer schwarz-grün vorgestellt. Also wirklich so, wie das in einem Computerprogramm dir darstellen könntest. Und das ist ja so, es ist ja am Anfang kein Eingang da und dann rufen sie und dann öffnet sich etwas. Also dann könnte man, ja.
Na, das ist aber wirklich nicht so die erste Schlussfolgerung, die man dann zieht bei so einem Schloss. Wenn Sie es so beschrieben hätten, Stefan, wie
Ja.
du jetzt sagst, dann völlig okay. Dann hätte man es aber auch, das hätte man sehr schön auffrisieren können. Es sieht nach überhaupt nicht wie ein Schloss aus, was wir je gesehen haben. Es ist seltsam. Es sind grüne Einser und Nuller, die runterfahren.
Genau,
Dann,
genau.
dann.
Wie gesagt, die fünfte Szene beginnt. Der Erzähler berichtet von roten und blauen Laserblitzen, die Jan verfolgen und angreifen. Aber Jan kann gut genug ausweichen, denn es beginnt ja jetzt ein Kampf auf Leben und Tod. Und Laura will, dass sie Jan helfen und hat eine Idee, nämlich die interstellaren Sonnenbrillen des Professors. Die Standardausrüstung für jeden Raumfahrer. Laura krallt sich eine der Brillen und will damit die Laser reflektieren. Da sie Champion im Cybertennis ist, kann sie auch gut zurückspielen. Und Jan will, dass sie auf die Decke zielt, wo die Strahlen herkommen. Das macht sie und schafft es auch. Und dann hört sie etwas, das aus der Tiefe kommt. Jan sieht eine Tür und sie gehen nach unten. Ein Gestöhne ist zu hören. Und Jan beschreibt den Weg nach unten wie eine Art Fahrstuhlschacht, der in die Tiefe führt. Womit wir zur sechsten Szene kommen.
Ja, mein lieber Stefan, Ich glaube, es wird jetzt schwieriger für dich, das Hörspiel zu verteidigen.
Also, es ist halt wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die Fans dieser Reihe sind. Und ja, mit meiner Liebe für Trash im Herzen. Was mich halt immer gestört hat, war, anstatt dass wir das jetzt einfach von den Synchronsprechern da jetzt einfach mal vorgehechelt bekommen mit, oh Gott, ich muss ausweichen, die anderen weichen auch aus, wird dann einfach so vom Erzähler halt plump gesagt, ja, ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Also das hat mich schon beim allerersten Mal hören, hat mich das wirklich gestört damals. Vor allen Dingen der Kontrast, wenn du mal einen Klassikmarathon hinter dir hast, da erwartest du halt dann eher so Sachen, ja, dass sie alle auch ausweichen. Es ist nur Jan. Jan ja. macht alles und der Rest steht erst einmal so 2000er Anime-mäßig zur Seite und kommentiert es.
Ja, ja, Jan Tenorball, genau. Aber
er hat jetzt den schwarzen Magier gespielt. Aber das Schluss ist dabei, den weißen Drachen mit eiskaltem Blick zu spielen. Dann muss er
eiskalt.
Eiskalt.
Eiskalt. Genau. Ja, schön, schön. Hatte ich mir ja auch aufgeschrieben. Warum greift sie nur Jan Tenor an? Das macht erstmal nicht so viel Sinn. Na gut, er steht vorne. Ja, ja. Aber man muss mal wirklich hier sehen, was wir an der Klassik hatten. Wie gut die Sprecher das auch rübergebracht haben. Hier beschreiben sie es eher, ja, das macht es, das nimmt die Action raus. Das ist aber überhaupt nicht mein Hauptproblem.
Sondern?
Das ist, ja, also erstmal so, wie es aufgebaut ist, dann hat Professor seinen berühmten Koffer dabei. Da sind interstellare Sonnenbrillen drin, das ist die Standardausrüstung. Gut, selbst wenn sie es rübergebracht hätten, stelle ich mir das unglaublich lame vor, einfach jetzt eine Sonnenbrille aufzusetzen und dann so Laser anzugucken. Gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum man das noch nicht so viel selbst in den trashigsten Sci-Fi-Filmen gesehen hat.
Also Laura, so wie ich das rausgehört habe, nimmt die sich nur, setzt sie sich aber nicht auf, sondern hält sie in ihrer Hand, um das zurückzuschleudern. Also okay. So habe ich mir das vorgestellt.
Das ist ja ungleich cooler als Champion im Cyber-Tennis, was auch nur wieder Tech-Babble ist, was so dahingeschmissen wurde. Das habe ich auch in der Classic so gemocht, dass du teilweise halt Sachen hattest wie, was weiß ich, Surfen. Und die spielen ja auch Tennis, zumindest Jan und Tanja haben das mal gemacht.
Genau.
Und dass man einfach das sich so vorstellt, okay, in naher Zukunft. Und jetzt musst du immer gleich noch so Wörter reinschmeißen. Super Armband mit Serum-Transfermodul und Cyber-Tennis und interstellare Sonnenbrillen, ohne das näher zu erklären. Jetzt kann man sagen, gut, der Logik-Transformer ist auch einfach aus dem Hut gezaubert worden in der Klassik, aber es hat, ja, es war nicht so übermäßig überladen mit irgendwelchem bedeutungslosen Tech-Babble. Und verstehe mich nicht falsch, Stefan, ich bin auch eine große Koryphäe auf dem Gebiet von Trash. Ich liebe Trash und kann da auch viel Spaß dran haben. Aber das ist ja so eine Fortsetzung einer Reihe, die zwar, du kannst, die Antenna Classic, klar hat es auch Trash-Anleihen, aber es hatte Herz. Es hatte eben was, ja, was, das,
ja,
ist, das so ist ein bisschen Mitgefühl, das und hier das einfach so da reinzuschmeißen, das ist irgendwie, es wirkt so steril und dann muss ich das auch irgendwie ernst nehmen. Ansonsten ist es irgendwie weder Fleisch noch Fisch, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, es ist ja so, die Synchronsprecher, die kriegen ja das Skript und die machen dann halt das, was im Skript steht. Es ist wirklich nicht so, dass die hingehen und dann halt darüber diskutieren. Also die kriegen das Skript und dann sprechen die das ein. Da wird nicht vorher großartig rumdiskutiert, außer es gibt wirklich so Kleinigkeiten. Also, wie gesagt, was mir halt gefallen hätte, wäre halt, wenn die Laser halt alle angegriffen und die halt auch wirklich alle hätten kämpfen müssen, beziehungsweise ausweichen.
Beziehungsweise Cyber-Tennis-mäßig mit ihren Sonnenbrillen, die Strahlen zurückschlagen.
Ja.
Ja. Naja, aber was soll man dazu sagen? Das ist mir schon klar, ich möchte jetzt auch nicht irgendjemanden da rausziehen und sagen, das liegt nur an den Synchronsprechern, nur am Skript. Das ist irgendwie, ja, irgendwie so lauwarm, tröpfelt das so vor sich hin. Aber gut.
Also wie gesagt, Leute, es mag jetzt negativ rüberkommen, aber denkt dran, wir mögen Jan Tenor und wir wollen das halt auch besprechen und die neue Dimension, ja, macht es uns manchmal nicht so einfach. Aber es wird schon noch werden, oder was sagst du?
Ich bin da nicht so sicher, weil, also wir gucken mal, ich hab ein paar Folgen noch als relativ okay in Erinnerung, aber naja, für mich Classic Forever. Aber machen wir einfach mal weiter.
Machen wir einfach mal weiter. Wir kommen zur 6. Szene. Kaum sind sie unten, fragt sich Laura, wo das Seufzen herkommt, das sie hören. Und dann sehen sie kleine Zellen, deren Türen offen stehen. Futura meint, wenn der Gefangene in einer der Zellen sei, müssten sie ihn befreien. Und Laura sieht sie als erstes. Die alten Zellen sind mit Skeletten gefüllt. Und laut Futura sind diese humanoid, menschenähnlich. Jan entdeckt ein überlebendes Wesen, das sich aber nicht bewegt. Jedoch kommt das Gestöhne laut Laura nicht von ihm, sondern vom Ende des Korridors weiter weg. Aber Jan ist das egal, dem ersten Überlebenden, dem er begegnet, will er auch helfen. Jan will rein und der Rest des Teams will mit. Jan aber meint, sie sollten draußen warten. Aber Futura besteht darauf mitzukommen, aber kaum sind sie alle drin, schließt sich die Tür. Forbit beschwert sich schon, doch Jan beruhigt ihn. Laut Futura kriegen sie die Tür nicht auf. Jan will es gleich probieren, nachdem er dem Wesen geholfen hat. Doch kaum kommt er ihm zu nahe, wird es zum Skelett, zerbröselt zu Staub und verschwindet. Tja, und dann bekommen wir folgenden Dialog, den wir jetzt einfach mal nachsprechen.
Eine simple Holographie und ich, Idiot, falle auch noch drauf rein. Und das, obwohl ich euch selbst gewarnt habe.
Machen Sie sich keine Vorwürfe, Tenner. Wir hätten Ihnen nicht folgen sollen. So, Sie hören wieder den alten Mann um Hilfe schreien. Und Jan will die Tür öffnen, aber es klappt nicht. Aber Futura hat zwar sein Power Serum nicht dabei, aber eines haben sie noch. Die Mini-Atomspringladungen in Futuras Koffer. Futura warnt. Sie könnten sich zu über 96% verletzen, wenn sie sie nutzten. Und Forbit kontert, blieben sie hier, verhungerten sie zu 100%. Sie ergreifen Schutzmaßnahmen, eng in der Zelle zusammenkauern, Rücken nach vorn. Jan steckt die Mini-Springladung ins Schloss, stellt auf 5 Sekunden und geht in Deckung. Mit einer Explosion geht die Tür auf und Forbit lobt ihn. Sie sind alle unversehrt und es geht raus auf den Gang. Plötzlich tauchen Skelette vor ihnen auf. Jan erkennt sie als Holographien und bittet Laura um ihre Brille. Und dann haut er auf diese Wesen ein. Und ja, dann bekommen wir folgenden Dialog. Denken Sie dran, Tenner. Sie existieren, aber die Skelette nicht. Auch wenn es in ihren leeren Augenhöhlen rot leuchtet.
Danke, Professor, für die Aufmunterung.
Tenner kämpft wie ein Löwe, aber uns greifen die Skelette an. Wir müssen uns wehren.
Eine simple Laserpistole und die Sache wäre geritzt.
Das glauben Sie. Laser helfen gegen reale Gegner, aber nicht gegen Holographien. Diese Skelette sind eine perfekte Illusion, nichts weiter. Ein virtueller Albtraum. Aber Professor, das bedeutet doch...
Das bedeutet, Sie können uns nichts tun. Sie haben nur Macht über uns, solange wir Angst haben.
Tja, jetzt wendet sich das Schlachtenglück. Die Skelette werden blasser und verschwinden, weil sie sich laut Futura durch Gehirnströme aufladen, sozusagen die eigenen Dämonen. Sie sind weg und der Hilferuf ertönt wieder. Und Laura zweifelt, ob das echt ist, aber Jan besteht darauf, sich das trotzdem anzugucken. Und damit kommen wir zur nächsten Szene.
Also, Mini-Atomsprengköpfe. Ja, ist ja ein lustiger Wechsel. Jetzt hat der Professor sie im Koffer. Eigentlich müsste der General die Atomsprengköpfe haben. Aber ist das nicht, das ist so harter Tobak. Ja, wie können wir die Tür öffnen? Wir haben Mini-Atomsprengköpfe. Also, besser hat man noch nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder?
Nicht wirklich.
Also ja, und keine Serien dabei. Wozu haben die denn jetzt diese dummen Armbänder mit den Transfermodulen? Aber ich hab's ja schon gesagt.
Ja.
Alles klar.
Also ich finde, wie gesagt, hätte man jetzt General Forbit ein paar Handgranaten gegeben und er hätte jetzt einfach mal eine Handgranate an die Tür geworfen. Ich denke, das hätte einen ähnlichen Effekt gehabt.
Und er wäre dann endlich mal nützlich gewesen. Das hätte ich auch wunderbar gefunden. Außerdem, ich habe noch was, Stefan. Mal sehen, ob dir das auch aufgefallen ist. Der Professor, der diskutiert ja und wehrt das ab. Nein, die sind nur im Weltraum oder in der Schwerelosigkeit oder was weiß ich, zu verwenden. Dann habe ich eine sehr wichtige Frage.
Ja?
Warum hat er die im Koffer dabei auf dem Planeten?
Naja, vielleicht hat er vergessen, sie halt richtig einzuräumen.
Wer weiß Mimo das in den schon? Torpedoschlott zu tun. Ich weiß es doch nicht, aber das macht keinen Sinn.
Eines Abends auf dem Silbervogel. Professor, die Atom-Mini-Bomben sind leider alle Plätze sind belegt. Wo soll ich denn den Rest reintun? Tidlit. Mimo, ach, hier ist mein Koffer. Leg sie da mal kurz rein. Dann kann ich es ja, sobald wir ein paar verwendet haben, kannst du daraus nachfüllen. Positiv. Hat Laura eigentlich schon ihren Computerkurs abgelegt? 1 plus 5 E3 2 noch irgendwas. Mhm. Alles klar, sie muss noch ein bisschen üben.
Da gehen wir mal nicht näher drauf ein. Ich denke jetzt gerade an Bender, der hatte doch irgendwie auch so eine Affäre mit, weiß ich nicht, einem Limo-Automaten oder so. Aber gut.
Naja, der gute Bender.
Aber gut, das muss man wirklich mal hier festhalten. Und auch die Mini-Atomsprengköpfe mitzunehmen im Koffer, da macht man sich doch extrem verwundbar. Ne? Ein Laserschuss da drauf und der Käse ist gegessen. Aber gut, lassen wir das.
Hey, okay. Laser könnte ihm...
existieren aber die Skelette nicht. Warum mag er das denn erst jetzt, auch als das Skelett zu Staub zerfällt, sagt der Jan ja direkt, es ist eine simple Holographie. Warum? Ein Skelett zerfällt zu Staub. Das ist für mich jetzt erstmal sehr mechanisch, aber Jan hat halt das Skript gelesen.
Sagen wir es mal so, vielleicht hat das Hologramm ja eine Animation, dass es zu Staub zerfällt und dann war das Projizieren und dann war es weg.
Dann sagt es. Das wäre genau das, was ich meine. Dann hast du die neue Dimension, dann ist es ein bisschen spaciger. Sowas auch noch nicht kennt. Und ein Skelett, was zu Staub zerfällt, das kannst du im Herr der Ringe haben, das kannst du in einem Historienepos haben. Das ist irgendwie so, nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber gut.
Genau.
Genauso wie mit den eigenen Dämonen. Und der Professor kommt sofort drauf, die Hirnströme und all sowas.
Mhm.
Ist auch die einzige mögliche Erklärung, was? Aber ich bin überzeugt davon, ich bin zu negativ, Stefan, pass mal auf. Ich bin überzeugt davon, in der nächsten Szene wird's besser und dann wird alles gut. Dann legt man los.
Dann finden sie das Palantir. Und dann geht's richtig ab. Ich zitiere einfach mal den Erzähler. Alle Sinne, aufs Äußerste gespannt, gehen Jan Tenner und seine Freunde den unheimlichen Gang entlang. Jeden Moment in Erwartung einer neuen, bösen Überraschung. In der allerletzten Zelle schließlich entdecken sie einen alten Humanoiden, dessen Hilferufe sie schon die ganze Zeit gehört hatten. Soweit man sehen kann, ist er sehr geschwächt. Er ruft etwas, eine Warnung vielleicht, aber seine Stimme ist zu schwach. Und so tappen unsere Freunde kurz vor dem Ziel in eine weitere Falle, mit der sie nicht gerechnet hatten. Tja, kaum sind sie da, öffnet sich eine Falltür und das Quartett landet in einer Art Grube. Es ist dunkel, sie hören ein Knurren und die Mauer, die sie hochklettern müssten, ist laut Jan 3 Meter hoch. Und dann sieht Forbit ihn. Ein Mokwum!
Nein.
Ein riesiger Mokwum mit kellergroßen roten Augen. Laut Futura sei der ausgestorben und denkt, es sei eine Holographie, aber Jan warnt und besteht, dass die Freunde sich hinter ihn stellen. Und dann kommt der Mokwum, der laut Forbit doppelt so groß wie Jan ist. Und dann prügelt sich Jan erstmal mit dem Monster, bis er ihm schließlich auf die Augen haut. Futura hat Mitleid, aber Laura kontert. Dieses Monster hätte sie umgebracht. Jetzt bekommen wir wieder einen Dialog, den wir euch vorlesen.
Gut, dass ich in interstellarer Biologie aufgepasst habe.
Unser Glück. Die Augen sind die einzige Schwachstelle der Mokwums. Sonst sind sie praktisch unbesiegbar.
Vor allem sind sie zäh. Sie haben 9 Leben, wie man so sagt. Gut möglich, dass er gleich wieder aufsteht.
Manche Wissenschaftler vermuten sogar, dass die Augen der Mokwums einfach nachwachsen. Ihr bioregeneratives System ist einzigartig.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen hier raus.
Jans Vorschlag, sie bilden eine Leiter und hieven sich hoch. Und so geschieht es auch. Laura ist zuerst oben und dann hilft sie den anderen hoch. Und mit einer hoffnungsvollen Zwischenmusik kommen wir zur 8. Szene.
Mit einer Räuberleiter, lieber Stefan, das wollen wir hier nicht unterschlagen.
Ja, die stellen sich halt allesamt auf die Schultern des anderen und dann geht's hoch, ja.
Ich mag einfach das Wort Räuberleiter, das ist so ungefähr wie Düsenjäger.
Na, Shot.
Oh, Shot, Shot. Die mitspielen. So, das ist jetzt genau, wie du es gerade beschrieben hast. Vom ersten Mal gehört bis heute, alter Schwede, also... Darf ich, Stefan?
Ja, mach ruhig. Hier? Also, okay. Ich weiß ja, du machst ja was Richtung Biologie.
Ich bin Biologe und interstellare Biologie, das klingt natürlich ganz toll. Mein großes Problem hierbei ist, damit versagen sie völlig. Die alten Fans sagen, hä, what? Die neuen Fans sagen, hä, what? Sie sparen sich die Beschreibung. Du hast ihn ja als Minotaurus beschrieben und das ist es. Das ist einfach so ein Fellviech mit 2 Hörnern.
Ja.
Und das ist... nicht nur extrem unkreativ, es spart eben die Beschreibung. Aber vorher haben sie doch sowieso alles aufgesagt, was passiert. Das heißt, da jetzt an der Beschreibung sparen, also man muss schon mal wissen, okay, es ist irgendein komisches, spaciges Wort. Jetzt, mit der Klassik hat das nichts mehr zu tun. Professor Futura sagt, sie sind ausgestorben. Wo? Es hat keinen Bezug und Sinn zur Klassik. Interstellare Biologie. Mein größtes Problem dabei ist, selbst wenn wir jetzt alle Augen zudrücken und sagen, es ist doch ein bisschen mehr Zeit vergangen, seit Mimo der Recher und hier. Und der Professor hat einen Kursus gemacht mit den ganzen Viechern, die sie gefunden haben. Also alle Außerirdischen aus der Klassikreihe. Das kann man sich ja noch ganz nett vorstellen, ne? Und dann gab es auch die Mogwumms. Sie sind in einer neuen Dimension, die sie nicht kennen. Verdammt nochmal, gerade da brauchst du irgendwas völlig Abgedrehtes, was sie nicht kennen. Und da auf was Altbekanntes zu treffen, macht absolut keinen Sinn. So, ich habe gesprochen.
Ja, also Mogwum, Stiermensch, also Minotaurus ist ja ein Stiermensch. Und die einzigen Stiermenschen, die wir in Jan Tenner zu sehen bekommen, sind in Folge 43, beziehungsweise halt in Folge
44. Krieg 44, der Planeten.
Korrekt, weil in Folge 43 treffen wir nur auf die Ginnicks. Folge 44, da treffen wir die Mohas. So, die kommen dem am nächsten, aber haben halt nicht diese tellergroßen Augen. Und entsprechend.
Und das ist völlig anderes.
Ja, hier hat man sich halt wohl ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass die Leute sich halt das Cover angucken. Aber, das haben wir ja bei unserer Folgenbesprechung ja auch schon gesehen, es gibt viele Leute, die haben Jan Tenner Classic gehört, also vor allen Dingen auch Leute mit Sehbehinderung oder mit Blindheit. Die wissen dann ja nur, aha, so ein großes Viech mit tellergroßen Augen.
Jo. Es wäre doch viel besser, selbst mit dem Cover, es sieht aus wie ein Minotaurus mit, aber es hat vier Hörner, oder ich weiß es doch nicht, dass man irgendwie, also das wäre das Mindeste gewesen. Mhm. Und interstellare Biologie macht in diesem Zusammenhang auch null Sinn, weil die sind ja in einer komplett anderen Dimension. Selbst ja. wenn es ein komplettes Reboot ist, ist das einfach kein gutes Schreiben, muss man wirklich sagen.
Also sagen wir es mal so, es ist ja, ich denke mal, du lernst ja bei Biologie, es ist ja die Lehre des Lebens, du lernst ja auch, wie sich Leben entwickelt haben könnte und dann ist es ja, sage ich jetzt mal, ganz interessant zu haben, aber ich gebe dir halt in der Richtung recht, Futura hat halt, das ist eine Mischung aus Chemie und Physik, also dass er jetzt einen reinen Biologiekurs geht, Herr Futura. Also ich könnte es mir zutrauen, aber es
ist... Er ist der erfolgreichste Wissenschaftler von Westland, da wollen alle Studenten hin. Das kann ich noch verstehen. Und dass Jan Tenner einen interstellaren Biologiekurs belegt, meinetwegen, mein Punkt ist, für deren Dimension.
Ja.
Wenn die in eine neue Dimension gehen, da hat sowas dann... Das ist einfach blöd, dass die dann sagen, ah, Mogwump, das hat auch nichts mit der Lehre zum Leben zu tun. Da ist einfach, ah ja, das ist ja... was altbekanntes und das sollte eben nicht da sein. Und dann neuen Leben, so sagt man, das scheint ja was sehr Bekanntes zu sein. Und es ist aber auch was absolut Einzigartiges, denn zum Glück sind ja Augen bei sonst keinem anderen Lebewesen eine Schwachstelle.
Das wäre ja noch schlimmer. Ja, ja, also das hat also, am da Kopf getroffen. Mich, das da scheint die Schwachstelle zu sein.
Alt. Nee, da war es dann für mich vorbei mit dem Mogwump.
Ja.
Da war die Folge für mich unrettbar im Teich. Aber gut.
Kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt noch zwei Szenen vor uns. Mhm. Der Erzähler berichtet, wie Jan und die Freunde sich aus der Fallgrube befreien und vor der Zelle stehen. Und mit Futuras Minisprengladung, die Atombomben kommen also jetzt nochmal zum Einsatz, öffnet Jan auch diese Zelle und dann betreten sie sie. Und der alte Mann ist ihnen dankbar und stellt sich ihnen als Horum vor. Der alte Lehrmeister des Imperators Ragund. Jan fragt ihn, wer das ist, was Horum verblüfft, worauf Jan ihm erzählt, dass sie aus einer Parallelwelt kommen. Und Futura meint, dass sie hier vieles finden, was es auch in ihrer Welt gibt. Gefängnisse, Fallen, Mogwumms. Forbit hätte gern eine Erklärung und Horum holt aus. Ragund war Imperator der gesamten Galaxis und das Schloss hier war sein Stammsitz. Alle Völker der anderen Planeten akzeptierten seine Herrschaft, aber dann kam die Roboterarmee des finsteren Xarxas. Horum konnte überleben, weil er Ragund prophezeite, dass er gegen Xarxas verlieren würde. Tja, und wie jeder Herrscher, der eine unangenehme Nachricht erhält, hat er ihn ins Gefängnis geworfen. Die Bewohner von Alundar, also der Planet, auf dem sie sich gerade befinden, sind alle dort. Das friedliche Planetenreich zerfällt und überall herrscht Chaos. Und auf Lauras Frage, wer Xarxas ist, antwortet er, er ist der Schreckliche. Niemand weiß genau, wer er ist oder was er ist. Manche sagen, er wäre ein gigantischer Roboter, der sich selbst gebaut hat. Eine seelenlose Supermaschine. Andere meinen, er sei der fleischgewordene Schatten Ragunds. Mit allen seinen bösen Eigenschaften. Aber niemand weiß es sicher. Es gibt viel Aberglauben und noch mehr Angst. Tja, und dann bekommen wir von unseren Freunden Futura, Forbit und Jan folgende Zeilen zu hören.
Ein ungemütliches Universum. Zeit, dass wir hier langsam verschwinden.
Da muss ich Ihnen ausnahmsweise recht geben. Wir sollten so schnell wie möglich in unsere eigene Welt zurückfliegen.
Oh, unsere beiden Streithähne sind sich direkt mal einig. Gehen wir nach oben.
Laura mahnt dann auch schon zur Vorsicht, aber Horum beruhigt sie. Die Holographien, Laser etc. pp., das sind alles seine Erfindungen und solange sie in seiner Anwesenheit sind, passiert nichts. Womit wir zur 9. Szene kommen.
Ja, wie convenient das mal wieder ist. Aber ja, da passiert nichts. Okay, okay. Ich habe ein paar Sachen. Ich mag jetzt ein bisschen voreingenommen sein nach dieser tollen Mockbump-Idee. Nee, war ich schon vorher. Aber diese Atomsprengköpfe, wo Futura noch so gegenargumentiert hat. Ah ja, jetzt haben wir es ja. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Und nehmen sie nochmal, um eine Tür aufzusprengen. Jetzt einfach so das Tool für alles, auch schön. Und was ich auch krass fand, wenn der Horung die Geschichte erzählt, dass Ragund ihn eingesperrt hat, sagt Jan direkt, immerhin hat er dein Leben gerettet. Woher weiß er das denn? Hat er auch schon die Vorgeschichte dieses Universums gelesen?
Naja, sagen wir es mal so, er wurde eingekerkert und als Xarxas dann den Planeten erobert hat, haben seine Truppen alles platt gemacht und bei den Gefängnissen haben sie dann gesehen, ach, alle Skelette sind wohl schon alle tot. Hilf mir! Ach, ich habe gerade irgendwas an meinen Sensoren. Da stirbt, lebt bestimmt niemand mehr.
Nee. So einfach lasse ich da das Hörspiel nicht
und dann,
von der Angel.
Ja, sind sie einfach gegangen.
Wenn sie das wäre besser gewesen, das einzubauen, als das überhaupt nicht mehr zu sagen. Und dann immerhin hat er dein Leben gerettet, weil genau das, die Info fehlt. Und das ist ja, egal. Aber ich habe wieder, alle tot finde ich etwas hart für ein Kinderhörspiel.
Also gut, ich muss es nicht, jetzt mal gleich so sagen. Ich finde, es ist genau richtig, dass man auch den Tod in Kinderhörspielen thematisiert. Es kommt halt drauf an, in welchem Kontext du es bringst, weil er gehört ja immerhin zum Leben dazu.
Ja, das stimmt. Das ist wie man es macht und wie man es angeht. Aber vielleicht doch ein bisschen hart mit dem alle tot. Aber Stefan, du wirst es nicht glauben. Ich habe jetzt was Positives zu berichten.
Oha,
jetzt.
Leg los.
Gigantischer Roboter, der sich selbst gebaut hat und fleischgewordener Schatten von Ragund. Wie cool ist das denn? Das ist das Einzige. Da kriegt man so eine richtige Gänsehaut.
Absolut.
Oh, was ist also das? Man will wissen, was es ist. Das ist richtig cool. Das sind coole Konzepte.
Absolut. Also ich muss sagen, so kritisch man über die neue Dimension auch sein kann, Xarxas ist einfach nur cool.
Wenn von ihm berichtet wird, ja.
Richtig. Das ist so dieser große, mysteriöse Schatten im Hintergrund. Also das hat mir halt sehr gut gefallen.
Ja, und ja genau, wo sind wir jetzt?
Bei der neuen Szene, ja, oder?
Ja, die gehen zusammen zum, raus aus dem Schloss.
Also was ich bevor wir weiter loslegen, also was Horum jetzt halt gesagt, jetzt wo wir dabei sind, passiert nichts mehr. Also es ist schon ein bisschen halt schon ein Videospiel angelegt, sobald du ein Labyrinth hinter dich gebracht hast. In den neueren Versionen geht entweder dann sofort eine Tür aus, durch die du direkt raus kannst. Und hier ist es dann einfach so, ja, er kommt mit ihnen mit und dann passiert nichts und schnipp. Ja.
Das finde ich aber tatsächlich nicht so gravierend.
Ja.
Sich an so ein Videospiel anzulehnen.
Ja, das ist jetzt
okay, wenn man es richtig macht.
Es ist mir halt nur aufgefallen. Womit wir zur 9. und letzten Szene kommen. Der Erzähler berichtet, wie Horum einen Abstecher in seine Werkstatt macht und etwas mitnimmt. Ein seltsames kleines Gerät, das wie eine Muschel aus Kristall aussieht. Kaum beim Silbervogel soll die Stunde des Abschieds kommen. Jan bietet Horum an, mitzukommen, aber er lehnt ab. Er will unbedingt im Schloss bleiben. Aber leider können die vier nicht einfach so zurück. Schwarze Löcher funktionieren nur in eine Richtung. Sie müssen Ragund finden, wenn sie wieder zurück in ihre Welt wollen. Jan will ihm sofort helfen und Horum erzählt ihm von der Matrix, die 6 Zeichen braucht, um einen Sternencode zu generieren, sodass sie Xarxas' Basis finden können. Um die einzelnen Zeichen zu finden, müssen sie verschiedene Planeten dann steuern. Das erste Zeichen hat Horum schon und erst wenn sie das zweite Zeichen haben, können sie den dritten Planeten ansteuern und so weiter. eine Art Sicherheitsmaßnahmen. Die Matrix sollte halt nicht in die Hände von Xarxas gelangen. Und Lixus sei der nächste Planet. Laura wendet ein, dass sie noch kein Bezugssystem haben, aber laut Jan wird Mimo da bestimmt schon Daten gesammelt haben. Und Horum gibt ihnen einen Matrix-Com, eine Kombination aus Scanner, Kommunikator und holographischem Projektor, wo Lixus schon vorprogrammiert ist. Und er wird dann als Holographie erscheinen, wenn Jan das richtige Zeichen einscannt. Forbe drängt dann zum Aufbruch, aber Jan hat noch viele Fragen. Dann drängt auch Futura zum Aufbruch und Jan geht los. Laura gibt Horum noch einen Abschiedskuss, wohin genau ist unklar. Und Horum wünscht ihnen noch viel Glück und mit einem Bis dann von Jan Tenner, sagt noch der Erzähler, Jan Tenner und seine Freunde kehren zum Silbervogel zurück. Der Bordcomputer Mimo hat inzwischen Berechnungen durchgeführt, damit sie sich in dem fremden Universum orientieren können. Schnell findet er die Koordinaten des Planeten Lixus. Jan Tenner startet das Raumschiff und fliegt los. Nur 3 Lichtjahre trennen ihn, Laura, Professor Futura und General Forbe von ihrem nächsten Abenteuer. Es erwartet sie der Drachenkönig. Und mit unserem Weltraum-Theme geht dann diese Folge zu Ende.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Oje, oje, oje rum. Vom Klappentext ist man ein bisschen mehr angefixt, denke ich. Weil hier kommt das so plötzlich und es ist so viel Tech-Babble. Schwarze Löcher in eine Richtung, warum auch immer. Der Hyperraum wird ausgepackt. Nora Gund weiß welches, warum. Geheime Matrix, also da kann man auch Tech-Babble-Bingo spielen. Weil das nächste ist dann auch der Matrix-Com. Einfach, weil es cool klingt.
Ja.
Und da ist irgendwie im Gegensatz zu, wo Mimo plötzlich vom Stein der Macht erzählt, nachdem sie gerade aus Zweisteins Falle raus sind und die Erde wird abgeschnitten. Gut, das kann man so nicht wiederholen. Das war einfach, wie man so schön neudeutsch sagt, Lightning in a Bottle. Aber das wirkt jetzt so, ja, ja, Matrix, ich hab die 7 Zeichen, ein bisschen dahin geschludert. Muss ich wirklich mal sagen. Also, es ist schon sehr, sehr... Also die gehen von A nach B, von A nach B, ohne so ein bisschen hier. Ich habe auch wieder mal ein schönes, oder nicht ganz so schönes Filmbeispiel. Das ist so Rise of Skywalker mäßig, so eine Art Schnitzeljagd aus dem Nix.
Erzähl.
Naja, bei dem letzten regulären Star Wars Episode 9 haben ja auch viele bemängelt, dass es wie so eine Schnitzeljagd war von einem MacGuffin zum nächsten, wo es sehr, sehr wenig Build-up für gab. Wo es einfach, wir brauchen das und dann... kommen wir zu dem und dann holen wir das, ohne jetzt irgendwie groß nachzudenken und jetzt haben wir die nächste Szene. Weißt du, das ist, wenn ich hier, ja, der Kevin Hayes hatte ja offensichtlich sehr gute auch Erinnerungen an die 80er. Seine Ideen sind gut aufgenommen worden. Ja. Also als er die Klassik-Serie gemacht hat. Das merkt man auch, weil da ist irgendwie so ein bisschen mehr dahinter. Da merkt man auch, da versteht jemand so ein bisschen sein Handwerk, da ist Komfort dahinter und hier, ja, da das Angebot, was er nicht ablehnen konnte. Aber es wirkt alles so müde und so, ja, lesser version.
Ja, also wie gesagt, es ist die erste Folge und halt der Auftakt. Und ja, was soll ich sagen? Also, was mir halt... Also ich musste ja wirklich genauestens hinhören. Und so eine Grundregel bei mir ist, woran erkennt man eine gute Jan-Tenner-Folge? Wenn man so gewisse Sachen ein-, zweimal nachfragt und eine einigermaßen schlüssige Antwort rausziehen kann, dann ist es eine gute Folge. Wenn es dann halt lauter Unsinn ergibt und irgendwas auch gar keinen Sinn ergibt, dann kann es mitunter, ja, so ausarten, dass man die Folge dann halt nicht mag. Was mir halt hier... Also ich glaube, hier hätte man ein bisschen, ja, den Mythos ein bisschen besser aufbauen können. Also es ist halt, was mir nicht so gut gefallen hat, war, unsere Helden erfahren, okay, hier gibt's Probleme. Ein ungemütliches Universum, Zeit, was wir hier langsam verschwinden. Hasst meines Erachtens einfach nicht so. Futura sagt ja, nach der Invasion der Leonen, es ist wichtig, Freunde im Weltall zu haben. Warum gehen sie da nicht einfach hin und helfen denen? So was zum Beispiel. Das hat mir gefehlt.
Wer hilft wem? Was meinst du?
Unsere Helden, diesen Planetenbund. Weil es könnten ja nützliche Verbündete sein, falls mal wieder Leon oder irgendwas anderes angreift.
Welchen Planetenbund halt meinst du denn jetzt?
Den Planetenbund unter Raguns Herrschaft.
Ach so, nee, das ist ja... Ich dachte, der Xarxas hat da alles platt gemacht und das ist einfach der nächste bewohnte Planet, wo sie hin können.
Ich meine, das Verhalten unserer Helden, als sie das hören, dass diese Leute da halt jetzt so leiden unter diesem Xarxas und halt, ja, lieber verschwinden wollen, als zu helfen. Das hat mir halt damals nicht gefallen.
Naja, sie wollen ja dadurch, dass sie Ragund befreien, besiegen sie ja Xarxas quasi automatisch. Aber ich weiß, was du meinst. Da ist wieder die Intention. Die sagen nicht einmal, wir müssen diesem armen Planetenbund helfen, sondern nee, wir müssen zurück und dafür müssen wir halt zufällig den Xarxas platt machen. Okay, ja.
Mhm. Ja, aber ich finde es halt, ja, ein bisschen doof, dass sie halt, nicht helfen wollen.
Ja, das sie zumindest nicht sagen, weil das Ergebnis wäre dasselbe.
Ja.
Aber das als Charakterisierung, ja, der Helden. Ja, ja, ist mir nicht so aufgefallen, aber ich kann dir da nur recht geben.
Jo, dann das zweite. Okay, Horum war jetzt, wer weiß wie lange, Jahrzehnte war der jetzt eingesperrt. Einzelhaft gilt so als die härteste Bestrafung, die man einem Menschen aufbrummen kann, weil wir Menschen halt soziale Wesen sind. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel Realität jetzt in eine Science-Fiction-Geschichte mit reinbringen. Ich glaube, also wie gesagt, im realen Leben wäre der entweder komplett durchgedreht oder hätte halt unbedingt darauf bestanden, mitzukommen, dass er halt menschlichen Kontakt hat. Ich finde es halt, ja, wie gesagt, der bleibt jetzt auf seinem Planeten. Ich hätte es halt interessanter gefunden, wenn er halt mitkommt. Aber ja, dafür gibt's halt, ja, Alternativuniversen.
Der wäre einfach dann dagelassen worden wie die Soldaten im Stein der Machtzyklus, weil man mit mehr als dem Kernquartett nichts anfangen kann.
Sagen wir es mal so, ich hätte es interessanter gefunden, weil die kriegen ja diesen Matrix-Com. Jan kann ihn halt sofort bedienen, in Ordnung. Er ist halt ein Technikgenie. Aber ich hätte es halt interessanter gefunden, wenn er vielleicht mitkommt. Vielleicht auch mal einen Kommentar gibt, vielleicht auch mal irgendwohin mitkommt. Also das, finde ich, ist halt so eine Möglichkeit, die sie haben verstreichen lassen.
Jo. Das ist meine geringste Sorge an dem Hörspiel, aber gut.
Jo, und das dritte ist, also die Szenerie in diesem Schloss, die ganzen Skelette, also es ist der Stammsitz von Ragund. Und dass er jetzt halt mal, um halt im Englischen so beim Skeletons in the Closet, in dem Fall halt Skelette im Keller haben, also eine Leichen im Keller haben, wirft halt jetzt nicht unbedingt ein gutes Licht auf Ragund.
Ach komm, ich meine, ist das nicht die Abwehr, die Horum programmiert hat? Es waren doch alles Hologramme und was ich da wirklich zu bemangeln hätte, wäre, wie unkreativ das ist. Again, sie sind in einer komplett neuen Dimension. Skelette, ein Schloss,
Spooky, scary skeletons.
Ja, also wenn die schon eine Dimension draus machen, dann. Und natürlich muss Laura den direkt küssen, weil sie eine Frau ist.
Am Ende.
Ist so. Ich dachte, sie wäre eine aufgeklärte Computerexpertin. Naja, wie dem auch sei. Also ich. Oder hast du noch was, Stefan?
Nö, ich wäre soweit durch. Ja.
Ich muss echt zugeben, ich habe mich schon bei dem neuen Hören nochmal so ein bisschen durchgequält und war so ein bisschen froh, dass es fertig war. Und mir ist direkt ein Vergleich aufgefallen. Wenn das jetzt ein Reboot oder Remake ist, ist das so ein bisschen die Kerbe Total Recall oder Robocop. Ich weiß jetzt nicht, ob du da jeweils die Originale als auch die Remakes kennst. Nee. Aber das sind ja sehr, sehr beliebte Filme. Robocop Ende 80er, 87, Total Recall 90.
Robocop.
Das war die Serie, genau.
Robocop.
Fast so gut wie Karate Kid. Ja, ja, es musste alles cartoonisiert werden. Sogar R-Rated-Filme wie Rambo. Und Robocop halt. Aber
Conan. Conan der Abenteurer.
Also die Originalfilme haben ja ein riesiges Franchise losgetreten. Gibt ja einen Grund, warum die so erfolgreich waren und auch heute wahnsinnig beliebt. Und die hatten jeweils Remakes in den 2000ern. Remake von Total Recall und ein Remake von Robocop. Und die kamen überhaupt nicht an diese Originale ran. Ich weiß noch, als ich das Robocop Remake geschaut habe, ich habe sofort den alten reingeschmissen und dachte, liegt das daran, dass ich langsam alt werde, dass das einfach viel griffiger ist und viel dreckiger und es geht direkt medias in res. Und du hast beim Robocop Remake sogar hochkarätige Schauspieler wie Michael Keaton, Gary Oldman und Samuel fucking Jackson. Also trotzdem wirkt das so steril und irgendwie kann man diese Magie nicht nochmal neu erzeugen. Und das habe ich so ein bisschen hier bei der neuen Dimension. Und das ist ja gerade in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein Riesenthema geworden. Die Nostalgia-Remakes, die Legacy-Sequels, dass man da versucht, auf dieser Nostalgie zu reiten und jetzt vielleicht mal, abgesehen von Top Gun Maverick, den habe ich nicht gesehen, aber der war ja sehr erfolgreich, meistens geht es in die Hose. Und meistens gehen diese Remakes irgendwie, ja, unter, weil man lebt in einer anderen Zeit. Es passt irgendwie nicht, wenn man das in diese Zeit transplantiert, in der man dann das Remake macht. Und man verliert irgendwie die Sensitivität, was das Original so besonders gemacht hat.
Ja, also es ist halt, ja, wie gesagt, Nostalgie ist ja von der reinen Wortbedeutung Nos und Algos, also so viel wie der Wir-Schmerz, also sozusagen der Heimkehrschmerz.
Oh.
Du erinnerst dich halt an etwas, was da früher war.
Die nannten Stefan auch den Tolkien des Podcasts.
Ach, wirklich? Ja, da müsste ich noch ein paar Fremdsprachen zusätzlich können. Ja, also wie gesagt, das sind halt diese, du musst halt dann unterscheiden, du hast dieses Verklärte, das, was Fans, wie wir denken, was es war und dass es halt wirklich war. Ich habe halt wirklich, also so, ich gucke halt immer so ein bisschen aus der Schreiberperspektive halt noch so drauf. Und es ist halt so schwierig, wenn du ein Remake machst. Es soll halt einerseits die Altfans ansprechen, andererseits soll es halt auch die neuen Fans mit an Bord holen. Da musst du halt diesen Spagat schaffen, dass du halt so das, was das Alte so cool gemacht hast, mit reinbringst und halt noch das so gestalten, dass halt auch Neulinge mitkommen können. Ja, und was soll ich sagen? Also da ist halt so die neue Dimension. Also wenn ich jetzt mal alle Anfänge vergleiche. Der neue Superheld hat es wesentlich besser hinbekommen.
Vielleicht kommen wir da auch eines Tages noch drauf, aber das sehe ich ganz genauso. Also die erste Folge von neuen Superheld, ja, da war ich richtig gut abgeholt. Und ich denke, dass das auch für Neulinge einigermaßen zugänglich ist. Aber gut, da sind wir zu voreingenommen, weil wir kennen ja nun mal die Vorgeschichte. Und ich glaube, in diesem Fall gibt es nicht so viele, die jetzt da über die neue Dimension und jetzt über den neuen Superhelden daran kommen. Die meisten sind doch so Fans wie wir, die Classics kennen.
Genau. Und es ist auch, ja genau, und wenn ich es dann halt auch noch vergleiche mit der Folge, die alles gestartet hat, die grünen Riesenspinnen.
Ah.
Da wird halt zwar das Militär halt ziemlich abgewatscht aus heutiger Sicht, aber es ist halt so, da ist halt auch der Aufbau von den Charakteren halt auch entsprechend besser. Also es ist halt, ja. Das ist
ziemlich einzigartig, auch diese grüne Spinne, selbst für damals und auch heute, dass da plötzlich jemand eine Spinne wird und dann so albern das auch wirkt. Und auch da bin ich sehr voreingenommen, weil ich zeige das ja jetzt auch meinen Freunden, die mal an die Antenne rankommen wollen. Und das ist halt zum Schießen. Und ja, ich weiß nicht, auch wenn du heute die ersten Folgen von Raumschiff Enterprise guckst, die sind ähnlich zum Schießen. Aber ja, das hat halt so das Herz am richtigen Fleck, finde ich. Und das ist so, jetzt die neue Dimension, das fängt so glatt und steril an. Aber ja.
Also wie gesagt, die neue Dimension hatte halt einen schweren Stand, weil sie ist ja jetzt, ähnlich wie jetzt mit diesen Zeitepochen in den Geschichtswissenschaften. Du hast die Antike, die ist super klassisch. Du hast die Neuzeit, da sind wir irgendwie mit drin. Und mittendrin hast du das Mittelalter. Da ist halt es immer so zweigeteilt. Mittelalter. Entweder ist es total romantisch oder es ist total dreckig. Und deswegen haben wir jetzt auch hier ein bisschen einen Vergleich, wenn wir das jetzt mal auf die Antenne abstrahieren, mit Klassik und mit der neue Superheld.
Also Klassik ist Antike, neue Dimension ist Mittelalter und der neue Superheld ist Neuzeit?
Ja, so können so meine ich das, ja.
Dann ist das aber finsterstes Mittelalter.
Es kommt drauf an. Also es gibt manche Fans, die haben sich nach ein paar Folgen vom neuen Superhelden, haben sie gemeint, die neue Dimension ist besser als ihr Ruf. Wie gesagt, das werden wir auch noch ein bisschen so drauf zu sprechen kommen, die sind ja jetzt in einer komplett neuen Dimension. Ich finde, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn die vielleicht ganz, ganz weit weg in einer der hintersten Ecken, vielleicht ans andere Ende des Universums geschleudert worden wären, wo sie halt richtig lange brauchen, um wieder zurück zur Erde zu fliegen, selbst mit dem Silbervogel, und dann halt nach einer Möglichkeit suchen müssen, halt schneller zu sein. Oder halt
Voyager?
Ja, zum Beispiel, sowas. Weil das hat dann nämlich den Vorteil, dass alle dass allen Völkern, die sie da helfen, das Potenzial haben, irgendwann nochmal aufzutauchen. Weil das nehme ich jetzt mal vorweg, alle Charaktere, die jetzt auftauchen, bis Folge 7 mit einer Ausnahme tauchen nur ein einziges Mal auf. Nein, zwei Ausnahmen. Horum taucht hin und wieder nochmal auf und dann noch einer. Aber ansonsten, alles, was da mal ist, taucht nur einmal auf und das war's.
Das war aber auch schon bei der Klassik so, bei den meisten.
Ja.
Gut, die Neonen und Zweistern sind immer wieder gekommen, klar. Die waren dann irgendwann, gehörten dann irgendwann zum Inventar, aber die meisten anderen Außerirdischen ein, höchstens zweimal.
Wie gesagt, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen, bis dahin würde ich mal sagen, haben wir das jetzt erstmal besprochen.
Fazit und Folgenranking.
Das Ranking fällt jetzt aus, weil wir halt jetzt erstmal nur eine Folge haben.
Vielleicht können wir ja sogar diesmal so eine Punkteskala einbauen, so 1 bis 10 oder so.
Alles klar, dann machen wir doch einfach mal eine Punkteskala. Wie viele Punkte würdest du vergeben?
3 von 10.
Okay.
Und das ist sogar, also bei mir sogar unter den Antenna-Folgen, die ich auf die untersten Plätze legen würde. Also jede Klassikfolge ist also mindestens eine 6, vielleicht bei welchen, die ich gar nicht mag, eine 5, aber ja, aber wie gesagt, das ist nostalgisch natürlich, das ist die rosarote Nostalgiebrille mit drin, aber wenn wir das jetzt so auseinandernehmen und ihr habt ja schon viele der Klassikfolgen auseinandergenommen, aber der Kern, das Rückgrat bleibt irgendwie immer erhalten,
ja,
bis auf wenige Ausnahmen. Geschenk der Leon. Aber ja.
Genau. Also ich würde der Folge halt jetzt eine 4 von 10 geben. Es ist halt, ja, 5 ist ja Mittelmaß. Super schlecht, ja, ja, nicht super gut. Da ist sie jetzt halt erstmal im Mittelfeld. Also es sind, die Sprecher sind gut, die Geräusche, Kulisse ist gut. Es ist auch mit der Liebe für Trash im Herzen, kann man sagen. Was es halt runterzieht, ist halt, ja, so kleine Ungereimtheit.
Aber Jantenna, weißt du, Liebe für Trash, da nochmal kurz drauf zurück. Ich bin jemand, ich habe schon schlechte Filme gesammelt und mit meinen besten Freunden geguckt, lange vor der Existenz von Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Deswegen
you're gonna tear me apart, Lisa!
Exactly. Aber The Room ist nicht mal in meinen Top Flop 3 der schlechtesten Filme. Herrlich. Ich kann mich über schlechte Filme so amüsieren wie über die besten Komödien. Aber wenn es mein Herz ein bisschen dran hängt. Ich bin ja einer der wenigen, der sagt, das Star Wars Holiday Special, und das nenne ich unguckbar, unwatchable.
Ja.
Weil da sind ja die Charaktere, die wir so lieben. Und das tut einfach nur weh. Das ist eine schwierige Grenze.
Ja.
Und das ist mir so ein bisschen eine neue Dimension. Das ist halt was, was ich sehr mag, und das wird dann...
Oh. Nach dem Motto, wir wollen es lieben, aber es wehrt sich.
Es fällt einem sehr, sehr schwierig. Hast du überhaupt einen VIP oder ein Lieblingscharakter oder ein Lieblingszitat in dieser Folge?
Lieblingscharakter.
Ja.
Wow.
Das ist halt, wie gesagt, Professor Futura ist halt so, also für mich ist er ja der heimliche Hauptcharakter.
Selbst mit seinem ausgesaugten Hirn von Zweistein?
Ja, selbst mit seinem ausgesaugten Hirn von Zweistein. Es ist, wie gesagt, für mich macht er seine Arbeit hier ziemlich gut. Und er kann halt so ein bisschen an Klaus Nägelin rankommen.
Während hier Bernd Schramm als General Forbit wirkt eher wie so eine Karikatur, wirkt viel zweidimensionaler. Mhm. Ich weiß noch, in der Klassik, das Schönste für mich ist halt, wo er so sagt, ich bin nicht der Militarist, für den einige Herrschaften mich vielleicht halten. Ich wünsche mir den Frieden genauso wie Sie. Da kommt noch so ein kleiner Konflikt rein. Und hier ist es wirklich so mehr zweidimensionaler Comic Relief. Schade.
Ja, aber noch als der Eindimensionale, den wir irgendwann kriegen. Ja. Wer war denn dein Lieblingscharakter hier?
Ich, also einen richtigen Lieblingscharakter, du, weil das irgendwie mich so kalt gelassen hat, würde ich halt einfach mal sagen, Laura, weil ich ihre Stimme ein bisschen aufregender finde. Aber nicht, weil sie Champion im Cybertennis oder eine aufgeklärte Computerexpertin ist.
Okay.
Ja, okay, nehmen wir mal die Laura, meinethalben und... Mhm.
Zitat der Folge.
Ich habe jetzt gar nicht über den Lieblingszitat nachgedacht, weil ich mich so über den Mockfump aufgeregt habe.
Also bei mir ist es natürlich Futura mit Denken Sie dran, Jan. Sie existieren, aber die Skelette nicht, auch wenn es in ihren leeren Augenhöhlen rot leuchtet. Das ist... Also es ist nämlich ein Spruch, den auch Klaus Nägelin hätte bringen können.
Das stimmt. Das stimmt allerdings. Okay,
aber das, das ist mir auch noch gar nicht darauf gekommen. Also, Jan wird konstant von allen Tenner genannt, mit Ausnahme von Laura. Mhm. In der alten Reihe haben das Futura und General Forbit auch gemacht, aber nur, wenn sie sauer auf Jan waren. Ansonsten haben sie ihn immer mit dem Vornamen angesprochen, aber dann anschließend gesiezt. Und das ist halt hier rausgeflogen. Da sagen sie immer Tenner und nur Laura sagt Jan. Das ist halt, es baut halt ein bisschen Distanz auf, den es halt in der alten Reihe nicht gab.
Stimmt, stimmt. Das fühlt sich irgendwie wärmer an, aber... Da kann ich absolut nichts zu sagen, weil selbstverständlich, wenn das der eigene Name ist, dann kommt noch so eine zusätzliche Schicht Wärme mit drauf. Also wenn Jan persönlich angesprochen wurde, klar, da ist man dann auch ein bisschen voreingenommen.
Jo, dein Lieblingszitat?
Gut, dass ich in interstellarer Biologie aufgepasst habe. Mein Lieblingshasszitat, aber da kann man keines mal stehen lassen.
Gib's zu, das hast du damals heimlich gehört und dann warst du inspiriert, ich werde Biologe,
damit genau das irgendwann mal mit Stefan besprechen kann. Da habe ich gerade angefangen, Biologie zu studieren. Ja, aber gut.
Gut, Leute, ihr merkt, es stehen uns noch 10 weitere interessante Folgenbesprechungen bevor.
Oh je.
Wie lange wird Thomas noch in der Paralleldimension verschwunden bleiben? Und wie werdet ihr das aufnehmen? Erfahrt das in der nächsten Besprechung. Heute, morgen oder
übermorgen.
Also dann, Leute. Tschüss.
Ciao.
Dem Schloss des Schreckens konnten Jan und Stefan erfolgreich entkommen. Doch da geraten sie, Edzardler, in die Fänge von Drachis. Ist Forza rechtzeitig heruntergeladen? Erweist sich Lyra als Erdbärchen? Und wie werden sie sich behaupten können gegen den Drachenkönig?